Willkommen bei einem neuen Feedback-Podcast. Ich bin Tom, mir zugeschaltet ist der Robin.
Hallihallo.
Zwischen den Jahren werfen wir mal wieder einen Blick zurück auf die vergangenen Monate von Hooked und Time to 3 und Co. Und beantworten natürlich auch eure Fragen, die ihr ja immer einschicken könnt. Wenn ihr 10 Euro Feedback-SupporterInnen seid, dann werden eure Fragen hier garantiert rankommen. Ansonsten könnt ihr aber natürlich auch auf YouTube oder sonst da, wo eure Fragen einschicken. Dieses Mal gab es auch nicht ganz so wahnsinnig viele, weil wir auch nicht so viel Vorlauf hatten für diesen Feedback-Podcast, bevor wir jetzt diese Aufnahme hier gemacht haben. Aber wir haben trotzdem genug zu besprechen, weil ja trotzdem ein bisschen was passiert ist mit so einem Geburtstag, der jetzt auch in der Zwischenzeit war. Dieser Podcast hier wird ja veröffentlicht quasi nach den Festtagen. Also ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Festtage, falls ihr denn Weihnachten gefeiert habt oder irgendein anderes Fest. Oder falls ihr arbeiten müsst, habt ihr hoffentlich trotzdem genug Ausgleich und könnt jetzt diesen Podcast hier genießen, der ein bisschen uns eine Pause ermöglicht im regulären Hooked FM Alltag, weil während ihr das hier hört, sind wir beide gerade schön am Urlaub machen.
Tatsächlich, da freue ich mich auch schon drauf, weil, also das ist eine interessante Lage, in der wir uns gerade befinden, oder ich rede mal nur für mich selbst, in der ich mich gerade befinde, weil ich bin wirklich komplett so, oh krass, durch, einfach weil wir auch unmittelbar nach den großen Streams gerade uns hier befinden, beziehungsweise noch vor dem Game Awards Stream, aber es ist eine komplett positives Durchsein. Also ich war selten so einfach auch so ein bisschen fertig mit der Welt, aber einfach, weil so viele Emotionen gefühlt wurden auf einer positiven Ebene. Oftmals ist es dann ja doch auch ein, selbst wenn man sehr positive Arbeit für sich selbst gemacht hat, ist es dann auch ein negativer Stress in dem Sinne, dass man einfach geschlaucht ist und durch ist. Und so fühle ich mich gerade nicht, sondern es ist gerade wirklich einfach so ein, boah, das war gerade so viel einfach, so viel Reinforcement, auch positives Feedback, wo ich das Wort schon mal benutzen kann und dass ich so ganz gar nicht weiß so richtig, wohin mit mir und da freue ich mich dann tatsächlich einfach auf die ruhigen Weihnachtstage, aber gar nicht, weil ich sage jetzt, ich brauche die Pause von Hooked einfach, ich kann mich nochmal so ein bisschen mental neu konfigurieren nach diesem wilden Tornado der Gefühle und der Glückseligkeit.
Genau, das ist ja auch gerade, wir nehmen das ja sozusagen nur ein paar Tage nach dem Hooked-Geburtstag auf und da kam natürlich unglaublich viel auch Input aus Community-Seite und außerhalb und das war auch ganz herzlich zu sehen, wie die Leute immer auf alles reagiert haben und für uns war es ja auch, waren es ja auch neue Erfahrungen, weil wir ja zum Beispiel in dem Stream mit dem Quiz und Dopsys Spiel nicht wirklich wussten, was auf uns zukommt und dann davon so erfüllt waren, weil das so viel Spaß gemacht hat. Zu sehen, was, wie viel Aufwand dann da reingesteckt wurde und was da alles drinsteckt. Ich meine, das könnt ihr euch ja alles selber angucken, reden wir nachher vielleicht auch nochmal drüber.
Ja.
Bei mir ist es aber schon so, also das liegt aber auch dann einfach an selbst auferlegtem Pensum, dass ich denke, ich brauche schon die Pause von Hooked, im Sinne von, ich brauche die Pause von der Arbeit, weil dieses, weil ich dann doch merke, dass ich in meinem eigenen Projektmanagement wenn ich dann sage, okay, ich will das dann aber auch bis dahin fertig kriegen. Ich will, dass das dann zum Geburtstag fertig sein muss, sowas wie die Katzenmacho. Ich will auch möglichst, dass verrückte Spielewerbung noch in diesem Jahr startet und nicht erst irgendwie im nächsten Jahr, auch wenn es dann erstmal nur für SupporterInnen ist. Und dann komme ich schon in so Arbeitsrhythmen rein, wo ich mir denke, das will ich eigentlich gar nicht. Und es passiert aber trotzdem. Und da muss ich dann selber so ein bisschen zurückfahren oder will ich dann auch in Zukunft ein bisschen zurückfahren. Bin dann halt auch so ein bisschen froh, dass der Geburtstag jetzt rum ist, dass jetzt, wo ihr das hört, sowieso nochmal, dass dann auch ne, der Urlaub jetzt da ist und die Arbeit ist jetzt erstmal getan. Und will das im nächsten Jahr ein bisschen ruhiger angehen lassen. Das ist so mein Plan.
Deswegen habe ich mich auch berichtigt zu, ich spreche für mich selbst, weil ich halt weiß, also, dass du da nochmal ordentlich richtig krass reingehauen hast, auch mit der Katzenmatz-Show und der ganzen Organisation der Sachen und der technischen Aufbauen. Und die Aufnahme der Katzenmatz-Show und das Skriptschreiben hast du nicht gesehen. Da war ich in der Form gar nicht involviert. Das heißt, da weiß ich, dass du da dir nochmal ordentlich mehr aufgeladen hast. Und,
ja, ich will es aber auch nicht, ich will halt nicht den Fehler machen, das zu glorifizieren, weißt du, ich will
deswegen,
sagen, oh, ich habe jetzt hier so viel Arbeit reingesteckt und das war so toll und sowas.
Also deswegen mache ich das auch ein bisschen, also ich mache es aber jetzt auch nicht auf die Art, wo ich halt die ganze Zeit sage, oh, geil, dass du das machst, super geil, so dass du das Gefühl hast, du müsstest es machen, weil der Robin dann darauf zählt und irgendwie das erwartet oder sonst irgendwas, aber ich glaube, das weiß die Community, das wissen wir voneinander, dass wir das auf eine Art und Weise machen. Also wenn du das machst, dann glaube ich das auch, dass du das machst, weil das einfach etwas spezifisch ist, für das du sehr viel Leidenschaft empfindest und das du cool machen möchtest. Und ich glaube nicht, dass es etwas ist, was du dauerhaft aus einer kontinuierlichen einem Gefühl der Verantwortung heraus machst, dass du denkst, du musst dich quasi immer über deine eigene Grenze hinaus pushen und pushen und pushen, um den Laden irgendwie am Laufen zu halten, wenn ich das Gefühl hätte. Das habe ich gerade zumindest nicht. Wenn ich das hätte, dann würde ich da auf jeden Fall auch reingrätschen. Aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, das war jetzt was, wo du auch sehr viel Leidenschaft für empfunden hast. Und das endlich ist, wo du fertig damit bist und wo du dann hoffentlich dir viel Zeit danach nimmst. Und da wissen wir ja auch voneinander, wenn die eine Person dann sagt irgendwie, ey, ich brauche übrigens mal eine Woche mehr oder ich will da noch eine Woche reinhauen oder sonst irgendwas, dann sind wir ja nicht nur irgendwie so, ah, okay, sondern wir sind ja gegeneinander, das weiß ich bei dir und das weißt du bei mir, dass wir dir sagen, ja, auf jeden Fall, mach das auf jeden Fall, nimm dir noch eine Woche so. Da weiß ich ja auch, dass du absolut die Vernunft hast und rational daran gehst, dass du genau das machst auch.
Es ist ein bisschen gemein, weil im letzten Jahr ist es etwas, das mir erst so richtig im Nachhinein aufgefallen ist, wo ich so gemerkt habe, okay, ich schlitter so von einem etwas größeren Projekt ins nächste, ne? Das sind die regulären Gotis, dann ist wieder was anderes, dann sind die Sommer-Gotis, dann, jetzt muss ich gerade überlegen, was wir noch dazwischen hatten, so Sachen wie irgendwie eine Review für Silent Hill, die PlayStation 5 Pro Review, selbst sowas wie Final Fantasy VII Rebirth war echt anstrengend, weil es einfach so ein riesiges Spiel war, das ich in relativ kurzer Zeit durchgespielt habe und dann die Review dazu gemacht habe. Das führt dann auch immer wieder dazu, dass dieses Arbeitsverhältnis so ein bisschen kippt, aber wie gesagt, ich will das eigentlich nicht in der Form, also glorifizieren sowieso nicht, aber ich will es ja auch eigentlich gar nicht für mich selbst.
Ja.
Und für dich auch nicht, ne? Ich will ja gar nicht, dass wir in dieser Lage sind, dass wir das Gefühl haben müssen, irgendwie, man muss da jetzt die ganze Zeit reinstecken. Aber irgendwie passiert diese Dynamik dann doch trotzdem, weil man es ja selbstständig macht, ne? Weil man es ja auch machen möchte. Also so geht es mir dann zumindest in dem Fall. Und weil dann auch manchmal einfach Termine dazukommen, wie jetzt zum Beispiel dieser Hook-Geburtstag und die Katzenmann-Show war genau dafür gedacht und dann muss ich auch bis dahin fertig werden und dann gibt es noch den ganzen anderen Kram. Und vielleicht, das ist jetzt so ein bisschen nicht in chronologischer Reihenfolge, aber da kann man ja direkt mal drauf zu sprechen kommen bei der Katzenmann-Show. Auch da haben sich ja nochmal Sachen verändert. Vielleicht mache ich mit Mats oder so nochmal im nächsten Jahr ganz in Ruhe so eine Art Behind-the-Scenes-Making-of für die Katzen-Mats-Show, vielleicht dann auch auf Patreon und Steady, weil wir haben ein bisschen Footage aufgenommen von der Art und Weise, wie wir das aufgenommen haben, das Puppenspiel und so ein Kram. Und da haben sich Sachen verändert im Skript und sowas. Und eine Sache, die ich nur einmal dazu erwähnen möchte, es war ursprünglich auch mal geplant, ein Nostalgie-Time-to-3-Projekt mit reinzubringen, das dann auch dort angekündigt wird bei der Katzenmanns-Show. Und wir haben mal vor etlichen Monaten gefragt nach, was sind so eure Lieblingsprojekte bei Time to 3, die ihr gerne mal fortgesetzt haben möchtet. So Sachen, wo ihr es schade fandet, dass die aufgehört haben, haben wir mal im Community-Tab bei Time to 3 nachgefragt. Da kamen richtig viele Antworten, auch richtig schöne Antworten, wo wir gesagt haben, ja, können wir uns vorstellen. Und da habe ich dann gemerkt, aus rein zeitlichen Gründen, dass kriegen wir nicht mehr hin, rechtzeitig, wenn wir das jetzt zum Hook-Geburtstag reinmachen wollen. Oder wenn, dann wäre das so ein Ding von, ja, kommt Mitte 2025 und dann in der Form muss es dann jetzt auch nicht noch in dieses Video mit rein. Und da habe ich dann gesagt, nee, dann lasse ich das lieber raus. Wir haben genug, ne, wir haben verrückte Spielewerbung wird angekündigt, das Metal Gear Video wird angekündigt, das Quiz und das Dopsy-Spiel wird angekündigt. Das hat schon genug, wie die Leute mal sagen, Hook-Direct-Charakter. Und dann nur einfach so als ein Blick hinter die Kulissen von, ah, okay, da war auch mal sogar noch mal was anderes geplant, was dazukommen sollte.
Ja. Also da bin ich, also das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung oder es wäre auch alternativlos, weil wann hätte man das machen sollen?
Ja, genau.
Und weil mir ist auch erst jetzt, als wirklich dann die Woche auch kam und das dann alles zusammenkam, habe ich so das erste Mal diesen Overview-Blick auch darauf bekommen, wie viel es eigentlich ist. Ne, diese Ankündigungen und die Aufnahmen und was man alles macht. Also das ist halt so viel Stuff, dass das bei einem Unternehmen, wo zwei Leute festarbeiten und dass die ganz wichtige, tolle, freundliche, unglaubliche Unterstützung von halt so vielen Leuten hat, wie Leo, wie Mats, aber auch der Community, wie Dopsy, wie jetzt Benny, die im Zuge des Spieles und so weiter und so fort. Dass das in diesem Rahmen passiert, ist halt sowieso schon echt krass einfach, weil wir
absolut.
Ja alle unsere normalen Sachen währenddessen weiter laufen lassen. Unsere Podcasts kommen weiterhin, unsere Livestreams kommen weiterhin, unsere extra Podcasts, die On-Talk-Sache und die Saw-Sache kommt weiterhin. Das ist schon sehr, 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 sehr viel gewesen. Und ich glaube, diese Infos zu den Time to 3 Nostalgie-Sachen zu haben, was man weiterführen kann, ist ganz unabhängig von dem Geburtstag gut einfach in der Hinterhand zu haben, weil die Möglichkeit haben wir ja, wie du selbst sagtest, jederzeit.
Genau, es ist, glaube ich, einfach nur so ein bisschen Perspektive zu schaffen. Weißt du? Apollo Justice lief ja dieses Jahr auch noch, fällt mir gerade ein. Das war auch so ein Ding von, okay, das ist unglaublich viel Aufwand,
so viel Arbeit,
im Hintergrund noch mit drin steckt. Wo ja auch diese Vorproduktion stattgefunden hat für die Early Access Phasen, die richtig gut funktioniert haben, muss man sagen. Also da waren auch wirklich viele Leute, die supportet haben. Diese Staffel-Exklusivität war ja deine Idee, weil es so gut passt auf die Fälle von Ace Attorney. Und das finde ich auch total, ich finde es total sinnvoll im Nachhinein. Und ich habe das Gefühl, das hat auch den Leuten Spaß gemacht, die dann halt die Möglichkeit hatten, okay, hier kann ich bingen, wenn ich möchte. Und wenn nicht, kann ich aber auch warten. Und das ist okay. Ne? Du kriegst trotzdem alles, aber du hast halt diesen Bonus, wenn du supportest. Und das ist halt super cool. Und auch die Saw-Podcasts, wo wir auch gesagt haben, ne, der erste kommt halt für alle. Und wir haben diese Kooperation mit Ink Ribbon Radio, die ja so richtig gut funktioniert. Also ich hatte das Gefühl, auch wenn das ja ein relativ nischiges Projekt ist, ne, zu sagen, hier sind jetzt Podcasts zur Saw Filmreihe oder in meiner Wahrnehmung ist es nischig, vielleicht stimmt das ja gar nicht. Ist es, da kam so richtig, ich habe so richtig gemerkt, wie sowohl du, wenn du mit mir redest, als auch wenn ich einfach die Leute bei Ink Ribbon Radio drüber reden höre, wie viel Leidenschaft dann dafür da ist. Also wie viel Spaß ihr dann einfach hattet mit diesem Projekt. Und das finde ich dann so ansteckend und so schön und freue mich so, dass das dann möglich war und jetzt einfach halt läuft, ne? Der eigentliche Aufwand ist jetzt getan, aber es läuft jetzt halt noch.
Das ist voll so, also wir sind in so einem Gruppenchat, der Benny, der Björn und ich und haben uns immer, also immer wenn dann auch eine neue Folge kommt, hört dann irgendjemand da nochmal rein und das ist jetzt ja auch schon wieder teilweise echt eine Weile her, dass wir die aufgenommen haben, eben weil wir die an einem Stück aufgenommen haben und dann danach geschnitten haben und jetzt erst veröffentlichen und das ist eine große Freude, das immer mal wieder zu erleben und das, also es ist ja wirklich auch nischig jetzt in den Leuten, in der Anzahl der Leute, die es anspricht, das sieht man ja auch daran, wie viele es dann hören oder auf YouTube sich reinziehen, was jetzt nicht besonders viel ist, aber das ist halt auch fein, also das ist wirklich okay, weil wir ja dann, bin ich sehr happy darüber, dass wir ja die Veröffentlichungsvariante uns dafür entschieden haben, das halt alternativ mit Dr. Topic zu machen, weil das ja ein reiner Bonus ist. Und selbst wenn das jetzt nur 5 Leute hören würden, würde niemand der anderen Leute irgendwas dadurch verlieren. Und wie du sagst, es ist eigentlich die beste Art des Projektes. A, weil man sich die Arbeit sehr aufteilen konnte. Wir, also ich mit Benny und Björn. Die meiste Arbeit hat sich Björn gemacht. Das hat das meiste geschnitten. Und dann haben Benny und ich halt unterstützend auch einige Folgen geschnitten. Und dann machen wir natürlich jeweils in Gribben und Hook für uns unsere Thumbnails. Und das ist ja das Übliche. Aber deswegen war es in dem Aufwand okay. Und es war was sehr Erfüllendes. Es war eine große Freude, das zu haben und ich bin sehr happy, das zu haben. Und ganz egal, wie gut das dann läuft, ich weiß schon, das hat sich gelohnt, allein dafür. Da nochmal auch vielen Dank an Benny und Björn, das war richtig gut.
Ja, finde ich auch super, dass sie gesagt haben, ja, lass das bringen, passt total zu uns. Passt, finde ich, auch total in Hooked rein, weil wie oft hast du schon über Saw geredet? Das ist ja wirklich, das geht ja durch die Jahre durch. Absolut. Und dann hat man neulich in dem Tobi-Podcast auch nochmal die eine Saw-Kino-Story, unbedingt mal das Ende von Hooked FM Folge 500 hören. Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück. Beim Saw-Podcast war ja auch das Ding, wo ihr ja auch mich gefragt habt, ob ich mitmachen möchte. Und das war mitten in der Apollo Justice Produktion, wo ich dann einfach nur aus Selbstschutz gesagt habe, nee, ich glaube nicht. Und ich hätte zwar so ein Interesse, ich habe jetzt kein wahnsinnig großes Interesse an Saw, aber ich hätte grundsätzlich ein Interesse dran, weil ich auch mich erinnere, wie viel Spaß es gemacht hat, mit dir zusammen die Resident Evil, das waren ja Videos, das waren ja nicht Podcasts, aber diese Videoreihe zu machen zu den Resident Evil Filmen. Weil das halt so bekloppt wurde und wir so viel Freude daran hatten, das dann auch so ein bisschen auseinanderzunehmen. Und ich mag diese Videoreihe im Nachhinein total gern, die Resi-Filmreihe. Aber dann habe ich halt gesagt, nee, ich lasse es mal. Und dann hattest du ja nicht nur Björn, sondern dann ab Folge 3 war es, ne, Benny dabei.
Genau.
Und dann wart ihr ja zu dritt und ich finde die Dynamik total toll. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das Format jetzt dadurch irgendwas verliert.
Nein.
Aber falls ihr euch gefragt habt, hatte Tom so wenig Bock auf Saw, dass er gesagt hat, nee, das war es jetzt nicht unbedingt.
Wäre aber auch okay und verständlich gewesen.
Wäre auch okay,
man die auch
genau,
verziehen.
Genau, das weiß ich auch, das weiß ich auch. Und wir haben ja auch so ein paar Ideen jetzt schon für irgendwie On Topic oder andere Podcast-Reihen in der Zukunft, die wir vielleicht mal umsetzen wollen, wo wir dann aber immer, ne, die Ressource, mit der wir am meisten handhaben müssen, ist Zeit. Wo wir halt überlegen, okay, haben wir dafür Zeit, kriegen wir das irgendwie hin, wie machen wir das? Und da muss man halt einfach gucken, ne?
Ganz genau.
So, dann hatten wir so Sachen wie die Silent Hill 2 Review, die erschienen ist, die eigentlich in der Produktion keinerlei interessante Eigenheiten hat, weil es war eine ganz normale Review und die war jetzt auch nicht mega stressig, weil das Spiel ist nicht, also es ist länger, als es sein muss, meiner Meinung nach, aber es ist nicht so lang, dass das jetzt ein allzu großer Prozess war, diese Review zu produzieren. Aber es war interessant, weil die Kommentare so, die Kommentarkultur um dieses Spiel so, so seltsam war, wo die Leute sehr schwer sich taten, negative Meinungen zu akzeptieren, an mehreren Stellen im Netz. Und dieses Spiel sehr hochgehoben wurde als so ein, also in meiner Wahrnehmung als so ein Genre-Messias, als diese große Überraschung. Und dir ging es ja dann auch so, ne? Du warst ja auch überrascht, wie gut du Silent Hill 2 fandest. Und wir haben ja auch im Podcast einmal ausführlich drüber geredet. Aber diese Art von Diskussion fand ja nicht in den Kommentaren statt. Ne? Es wurde ja nicht gesagt, ja, gut, ich find's aber so, sondern es wurde ja oft diffamierend geframed, wo gesagt wurde, du hast doch keine Ahnung, du hast nur die Nostalgiebrille auf, bla bla bla. Irgendwelche Sachen, die quasi in Kontext gerückt haben, warum ich das jetzt schlecht fand und nicht wirklich auf die Argumente eingegangen sind. Und das war ein bisschen frustrierend zu sehen, jetzt aber auch nicht mega überraschend, weil wir es ja schon ein bisschen bei Björn beobachten konnten, unter anderem, der damit ja auch sehr zu kämpfen hat.
Ach so, ich dachte, dass Björn so ist.
Nee,
wir haben
ich
das
meine,
bei Björn
im
beobachtet,
von,
dass er uns immer so angeht.
Ja gut, das kennt man auch. Aber
das kennt man von
allem,
ihm, ja.
Vor allem in der Art und Weise, wie er halt auch, er hat ja auch eine sehr starke negative Meinung zu dem Spiel. Die hat er auch schon vor dem Release, was ihm ja dann oft zum Vorwurf gemacht wurde. Aber er verargumentiert ja total seine Punkte, seine Meinung. Und das sind total valide Argumente in meiner Ansicht, die man jetzt nicht angreifen kann mit, ja, aber du wolltest es doch hassen, weil das ist Schwachsinn. Das finde ich einfach, fand ich irgendwie spannend zu sehen, rein Spiele kulturell, weil ich hier so in so einer Situation bin, wo ich mich so als Outlier fühle, wo ich so auf die Industrie gucke und auf die Wahrnehmung dieses Spiels, und das haben wir ja dann auch, ne, haben wir ja auch drüber geredet, und so denke, wo ich fühle das so gar, ich kann das so gar nicht, ich kann nicht anfangen, es nachzuvollziehen. Das ist manchmal sehr frustrierend. So geht es mir auch bei anderen AAA-Spielen, aber hier nochmal besonders.
Das Silent Hill ist ein ganz interessantes Beispiel dafür, das Silent Hill 2. Einfach weil ich, also das erruft überraschend viel Leidenschaft bei allen Seiten hervor, weil ich habe auch das Gefühl, dass unser Gespräch da durchaus leidenschaftlicher war als bei vielen anderen Dingen und dass Benny, ich habe da auch mit Benny und Björn einfach im Zuge unserer, war es während der Saw-Podcast? Ich glaube ja, ich glaube wir hatten da noch was aufgenommen, als das rauskam oder sonst, ich weiß es nicht genau, in irgendeinem Kontext war ich bei, nee, Shadow of the Damned war das, ich habe mit denen ja einen Shadow of the Damned Podcast aufgenommen für den Cribben Radio und da haben sie quasi auch so gesagt, so, wir müssen mal über deine Silent 2 Meinung reden, weil da war unser Gespräch dann schon erschienen. Aber
das war nicht im Podcast. Ich habe den Podcast ja gehört.
Nee, genau, das war privat. Ich wurde privat dafür böse angegangen. Aber ich fand auch bei unserem Gespräch, dass es durchaus auf eine leidenschaftliche Art geführt wurde. Natürlich nicht so, wie du das gerade beschrieben hast. Und es ist jetzt auch nicht bei jedem Spiel so. Also du warst da schon auch leidenschaftlich, so dass du gesagt hast, ja nee, also so wie du das jetzt sagst, ist das ja nicht. Und ich war auch so, ja doch, so ist es ja schon. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, weil das nicht so oft passiert mehr bei uns. Also entweder wir sind da irgendwie einer ähnlichen Meinung oder wir sind einer anderen Meinung, aber wissen im, also das passiert häufig, dass wir schon so vorher ungefähr ahnen können, was der andere dazu dann denkt und auch wenn es dann nicht unserer Meinung entspricht, das schon so ein bisschen so, ja, das ist auch völlig okay und verstehe ich auch, sehe ich halt anders. Und ich habe gefühlt, Silent Hill war auch mal ein Beispiel, wo das schon so leidenschaftlich ist, nee, das sehe ich halt gar nicht so. Und so ein bisschen, das, wie kommst du denn da drauf? Und das finde ich ganz, also das finde ich überhaupt nicht negativ, so in dem Rahmen, wie das bei uns passiert, dass das auf YouTube-Kommentaren dann anders passiert, das wundert mich nicht. Und ich gerade Reviews, es ist eine der wenigen Formate auf unserem Hauptchannel, die dann ja auch Leute erreichen, die nicht zu unserer Community gehören. Und wo da dann auch von außen halt Kommentare kommen, die dann ja sowieso anders gestrickt sind als also unsere Community. Fand ich ganz interessant, dass ausgerechnet Silent Hill 2 das geschafft hat, weil das vorher eigentlich immer nur diese eine Stimme gab, aber es hat dann so eine Leidenschaft in allen Bereichen irgendwie ausgelöst, was ich ganz, ganz faszinierend finde.
Ja, ja, na, weil es halt wirklich, also deswegen ist das so mit Frust verbunden und mit fehlender Nachvollziehbarkeit, weil Silent Hill 2 ist so ein Ding, wo ich dann auch im Nachhinein denke, nee, Robin hat einfach Unrecht.
Ja, genau, ganz genau. Weißt du, das Gefühl habe ich ja auch bekommen und ich hatte ja auch das Gefühl, weil ich war, ja, nee, da hast du jetzt ja Unrecht. Und das finde ich aber halt, das finde ich cool. Also ich habe ja Spaß dann auch am kritischen, an der kritischen Diskussion und auch an unterschiedlichen kritischen, leidenschaftlich gehaltenen Meinungen, weil ich ja weiß, dass es bei dir nicht dazu führt, dass wir uns ehrlich dann
eben
anmeckern.
Ja. Und das ist ja der relevante Unterschied, ne? Dass man jetzt nicht anfängt, sich Beleidigungen an den Kopf zu schmeißen, weil
und wenn
die anderen
ich dann halt
Worte nicht mehr ausreichen.
Einen Punkt mache und du sagst so, nein, also auch so leidenschaftlich, das gibt mir, da denke ich mir so, ah, cool, das finde ich richtig gut.
Ja, naja, es ist halt bei den YouTube-Kommentaren spezifisch verliere ich halt dann manchmal den Glauben, wenn dann Leute schreiben, oh, jetzt wegen so einem dummen Loch findest du das Spiel scheiße. Und ich denke mir so, das war nur ein Beispiel, das stellvertretend für das ganze Spiel steht. Und so habe ich es auch beschrieben, Leute. Hört mir bitte zu.
Aber das, also ich glaube, das tangiert mich aber nicht so richtig negativ bei YouTube-Reviews, weil ich mir ja denke, das sind halt YouTube-Kommentare.
Nee, so richtig, also ich weiß gar nicht. Also Silent Hill 2 war schon so ein Spiel um den Release rum, das mir schlechte Laune bereitet hat.
Ja,
also wo ich wirklich gemerkt habe, das finde ich richtig, also wirklich echt frustrierend. Das ist dann nicht nur dieses lustig frustrierend, sondern wirklich echt frustrierend. Zu sehen, wie dieses Spiel aufgenommen wird. Was ja eigentlich auch Quatsch ist, weil es ist ein fucking Videospiel.
Ja, es ist auch Quatsch, aber du bist halt auch leidenschaftlich dabei.
Genau, emotional ist man so richtig drin und dieses Original bedeutet einem so viel und jetzt wird das so quasi ersetzt, in Anführungszeichen. Und da sind halt viele spielkulturelle Sachen drin, die ich dann einfach sehr schade finde in der Art und Weise, wie dieses Spiel betrachtet wird und wie mit der Kritik vom Spiel umgegangen wird. Und das ist sehr frustrierend zu sehen. Und das hat mir wirklich schlechte Laune bereitet. Deswegen bin ich ganz froh, dass das jetzt so ein bisschen vorbei ist. Wir haben zwar jetzt gerade noch die GOTY, ne, die Game Awards hinter uns und vor uns, wo ihr das hier hört, ist das dann schon passiert. Das könnt ihr euch dann schon angucken auf dem Live-Channel. Aber zum Beispiel auch unsere GOTYs kommen ja noch und da wird ja Silent Hill 2 garantiert irgendwo relativ weit vorne mit landen, wenn ich mal raten müsste.
Das ist tatsächlich wirklich unwahrscheinlich, ja.
Und da kann man sich dann nochmal mit beschäftigen. Aber ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir jetzt so an dem Punkt angekommen sind, wo das so im Rückspiegel ist, ne? Wo man ein bisschen diese Distanz gewinnt zu diesem Spiel und auch zu seinen Meinungen und den Meinungen der anderen. Das kann, glaube ich, dem Spiel nur gut tun. Oder der Diskussion drumherum nur gut tun. Wir hatten die PlayStation 5 Pro Review. Ich glaube, da müssen wir gar nicht so viel zu sagen. Das war ganz schön, das mal so zu produzieren, als eher ein Gespräch, so ein bisschen wie die Review Talks früher oder auch wie die Reviews von PlayStation 5 und Xbox Series X, als die rausgekommen sind. Und das ist ja eher selten, dass so große Spiele-Hardware rauskommt, wo wir dann nochmal drüber reden. Und das hier ist auch nicht die aufregendste Spiele-Hardware, muss man ja auch sagen. Ne? Anhand der Unterschiede sieht man das ja, wo man jetzt sind ja schon wieder ein paar Wochen vergangen. Jetzt gibt es schon echt auch viele Spiele, wo ich sage, oh cool. Aber auch immer noch ziemlich viele, wo ich mir denke, PSSR ist noch nicht ganz da, wo es sein soll. Dieses Upscaling von der Konsole, das es da ermöglicht.
Es passiert immer öfter, dass man es ausmachen kann. Es kam jetzt gerade ein neuer Patch für Avatar, weil das auch ein Problem hatte damit.
Ach, echt?
Da kann man PSSR jetzt ebenfalls ausschalten, genau.
Ah, cool. Ja, also da bin ich auch
voll dafür. Es ist ein bisschen deprimierende Lösung, dass das so die akuteste Problemlösung ist, weil die ja darauf hindeutet, dass es halt das offensichtliche Problem ist, nämlich dass PSSR einfach noch nicht weit genug ist, um vollumfänglich da zu arbeiten. Und das ist ja auch nicht überraschend, weil das war bei Nvidia und bei AMD genauso, als die am Anfang dieser Technologie standen. Das ist halt bei denen vor 3, 4, 5 Jahren der Fall gewesen und nicht jetzt. Das ist halt so ein bisschen das Problem an der Sache. Und es war halt nicht an diese neue Technologie gebunden. Ne? Ich habe ja eine 2080 Grafikkarte, die kam raus, bevor in der Form DLSS groß relevant war. Und trotzdem kann ich DLSS nutzen mit meiner Grafikkarte. Das heißt, das ist ein bisschen nochmal was anderes. Ja, das ist, da sind wir in dem Test schon ausführlich drauf eingegangen, genau, muss genau. Ich nicht nochmal
ausführlich gut, zu werden. Ich finde aber gut, dass es immer mehr diese Optionen gibt
auf
in
jeden
den Spielen,
Fall.
Wo du ziemlich viel einstellen kannst. Allerdings ist es auch ein bisschen kontra der glaube ich, ursprünglichen Idee der PlayStation 5 Pro, dass du nämlich eigentlich ja weggehst von diesem Unterschied zwischen Quality und Performance, ja. Sondern du hast einfach beides. Du hast die Quality Graphics mit den Performance Frame Rates. Und stattdessen habe ich das Gefühl, ich kriege jetzt, also gerade Path of Exile war so ein relativ aktuelles Beispiel, ich kriege jetzt eher so fast PC-Optionen hier, die ich einstellen
mal,
kann.
Es gab relativ nah bei dem Reveal der PS5 Pro auch einen Kommentar von Mark Cerny, wo er tatsächlich auch sagte, ja, es gibt auch 30 FPS-Spiele oder 30 FPS-Modi. Also bei denen zumindest war das tatsächlich dann scheinbar auch so ein bisschen die Intention, dass du weiterhin die Wahl hast. Und
ja,
das ist halt das Ergebnis davon, dass es gefühlt ein sehr viel kleinerer Schritt für sehr viel mehr Geld ist.
Ist einfach so. Kann man nicht anders sagen. Und ich hoffe, das nächste Jahr wird spannender mit neuer Nintendo-Hardware.
Ja, das denke ich auf jeden Fall. Also wenn der Schritt zwischen Switch und Switch 2 genauso klein wird wie zwischen PS5 und PS5 Pro, dann fresse ich im Besen. Es wird ja allein schon, gibt ja die Gerüchte, dass da auch dann ist eben die AMD-Upscale-Technologie genutzt wird für die Nintendo Switch und ein Hand, oder es ist ja kein reiner Handheld, aber eine Sache, die ich auch im Handheld spielen kann, die profitiert davon ja ungemein, weil die muss ja nicht riesig hoch abgescaled überhaupt werden. Und wenn die dann sogar eine Möglichkeit finden, alte Switch-Spiele, die rückwärtskompatibel sind, zu upscalen, das wäre da würde ich dann auch meine 1.500 Euro für die Switch 2 bezahlen.
Jesus, gibt Nintendo keine Ideen. Ich finde es unglaublich, dass diese Konsole noch nicht angekündigt ist übrigens. Es ist krass, dass wir Ende 2024 da noch sind. Und ich bezweifle, dass in den letzten zwei Wochen zwischen Aufnahme und Release dieses Podcasts da noch groß was passiert ist.
Das Aktuellste, was ich gelesen habe, ist Anfang des Jahres Ankündigung von im Januar, Februar wahrscheinlich eher, dann im Mai ein großes Event und dann im Juni der Release. Und das ist schon verrückt.
Ist das nicht krass?
Mann, ey,
ja, wirklich.
Ich benutze meine Switch noch ganz wenig, einfach weil so viel darauf nicht mehr so gut läuft und ich dann lieber halt zu der anderen Version greife und dann gehe ich halt zum PC lieber und nutze das Steam Deck und ich würde lieber gerne wieder eine Switch ein bisschen mehr benutzen. Und ich will endlich Age of Calamity Hyrule Warriors spielen, verdammte Hacke. Mach das jetzt, bring das jetzt raus.
Ich meine, das wird ja wahrscheinlich schon ganz regulär von besserer Hardware profitieren, weil es ja diese uncapped Framerate, glaube ich, hat.
Genau, das ist der Gedanke.
Aber ein Patch wäre dafür so richtig gut.
Ja.
Na gut, wir hatten Folge 500 von Hooked FM, haben wir vorhin einmal kurz erwähnt. Das war ein ganz toller Moment auch für uns, weil wir Tobi ins Studio bekommen haben. Und das war richtig, richtig schön, dass das geklappt hat, weil das war so eine fixe Idee, wo wir so dachten, ja, Tobi zum 500. wäre irgendwie schon cool. Und wir hatten ja schon immer so diesen Gedanken von, wir wollen mal wieder was mit Tobi machen. Lass mal wieder was mit Tobi machen. Und wir haben ja auch im Podcast erzählt, dass es bei Mats Hochzeit zumindest diesen Moment gab, wo, oh, vielleicht hat er wieder Bock. Und das war jetzt total schön zu sehen, wie positiv das ankam. Nicht nur bei euch da draußen, sondern auch bei Tobi. Weil Tobi, glaube ich, auch richtig Spaß hatte, diesen Podcast aufzunehmen. Und das gab ja jetzt auch Fragen in den Kommentaren. Oft, glaube ich, eher so mit einem Augenzwinkern, wann wir irgendwie den Ultra-Special-Spoiler-Podcast Part 3 bringen von Dark Souls. Ich glaube, das wird nicht passieren, weil wir dieses Spiel nicht mehr in Erinnerung haben. Und ich glaube nicht, dass wir alle die Zeit finden werden, Dark Souls 3 nochmal durchzuspielen. Aber mehr mit Tobi, da haben wir total Bock drauf. Und dann hängt es halt von Tobi ab, wann und wie das stattfindet. Aber wir sind da gerade zumindest zuversichtlich, dass wir Tobi nochmal vors Mikrofon bekommen.
Absolut. Also das war richtig schön und erfüllend. Und also es war auch ein bisschen, es war einfach total spannend, weil wir selten in dem Format, das kennen wir dann, glaube ich, beide, das kennt jeder, der viele Spiele spielt, auf einer privaten Ebene. Aber auf der professionellen Podcaster-Ebene passiert es ja selten, dass wir halt mit einer Person dann dort auch reden, die halt nicht selbst in der Industrie tätig ist. Und diese Perspektive war halt cool, von Tobi zu haben, als jemand, der halt die Spiele von außen beobachtet und halt ab und zu dann auch einfach Sachen sagt, wo ich ja dann einfach auch nicht zustimme und wo ich ja auch im Podcast nicht zugestimmt habe, wenn es halt darum geht, so wie sieht es jetzt bei Indie-Games aus oder so. Und teilweise war es dann auch einfach ein bisschen anders gemeint, als es zunächst bei mir ankam. Aber das finde ich halt so interessant, wie anders dann auch der Blick sein kann, wenn allein schon, wenn du viel spielst, aber halt nicht wie wir jeden Tag dann auch Release-Dinger im Blick hast und E-Mails bekommst mit Neuankündigungen. Mhm. Das heißt, du bist dann schon echt noch immer noch hardcore im Business drin und kennst dich auch richtig gut aus und hast da Faszination für. Aber ob, wenn jetzt ein Fruitbus rauskommt, bekommst du es wahrscheinlich trotzdem eher nicht mit. Deswegen fand ich einfach die Perspektive da auch nochmal sehr interessant, die halt von jemandem zu bekommen, der auch so toll in der Lage ist, sich zu formulieren und seine Meinungen zu verbalisieren und wo es so eine Freude ist, mit ihm darüber zu sprechen. Das ist etwas, was selten zusammenkommt in so einem Podcast, glaube ich. Diese beiden, diese Perspektive gepaart mit diesem Auskennen auf dem Thema. Deswegen fand ich das ganz wertvoll.
Ich fand das auch super wertvoll und erfrischend, da Tobis Perspektive mit reinzukriegen, weil es halt diese Perspektive von außen ist. Von außen auf die Industrie, aber ja auch auf uns, weil er hat ja auch uns Fragen gestellt, ne, zu Hooked und wie wir bestimmte Sachen sehen und wie wir uns positionieren in der Industrie und sowas. Und das war super faszinierend auf der einen Seite, aber auch super heimelig auf der anderen, weil es hat ja keine 10 Minuten gebraucht, bis wir mit Tobi einfach wieder drin waren. Ne? Also es war dann so, ja, wir podcasten jetzt halt wieder mit Tobi. Es war 8 Jahre her, aber fühlt sich nicht so an. Und das fand ich, hat halt total Spaß gemacht. Und Tobi ist auch einfach so ein toller Mensch. Mein Gott.
Ja, da haben wir sehr viel Freude dran, Hooked einfach zu nutzen, um ihn dazu zu bringen, sich mit uns zu treffen.
Ja, so wie man das macht als erwachsene Männer.
Ja. Podcasts. Ja. So mache ich das mit Mats auch seit einem Jahrzehnt im Grunde. So machen wir es mit Leo, so mache ich es mit dir. Es ergibt alles einfach Sinn.
Ich habe wissen die in diesem 7 Jahr, glaube ich, einmal geschafft, mich privat mit Mats zu treffen.
Ja, guck mal, da war es schon einmal mehr als ich. Respekt.
Ja. Oh man. Oh boy. wir hatten das Interview gerade erst auch, eine Folge nach der 500. Folge von Hooked FM, zu Indiana Jones. Das war ja auch ganz witzig, weil das passiert ja bei uns jetzt nicht so wahnsinnig oft. Da hatten wir die Möglichkeit, dass wir mit Troy Baker und wie hieß der Kollege, Robin?
Das ist Marius Gavrilis.
Genau, und das war halt richtig, richtig toll. Auf der einen Seite, weil es halt ein richtig schönes Interview ist. Ich finde, du hast da richtig gute Fragen gestellt. Und das hat man auch gemerkt anhand der Reaktion von den beiden, weil die ja, also du hättest ja zwischendrin aus dem Raum rausgehen können. Und die hätten trotzdem ein interessantes Gespräch geführt, weil du einfach du hast so ein Nugget da so reingeschmissen und die waren so nam, nam, nam. Ja. Haben da richtig, richtig interessante Gespräche und Insights gegeben über das Voice-Acting, über den Job, den sie halt machen. Und ja, beide aus sehr unterschiedlichen Perspektiven machen, aber halt total interessant, das zu sehen. Wir hatten einen Ausschnitt davon im regulären Hooked FM, den könnt ihr euch da im Podcast anhören. Und für SupporterInnen auf Patreon und Steady gibt es das gesamte Interview. Und da auch bisher mit positiver Resonanz generell super schön zu sehen, dass so ein Interview, was klassischerweise bei vielen Leuten als nicht so spannend aufgenommen wird, in dem Fall aber auch so positives Feedback erhält, weil die Leute scheinen da ja wirklich richtig interessiert zu sein.
Ja, voll, die Reaktion darauf ist super, also super ermutigend und fühlt sich sehr, sehr gut an, weil du, wie du ja sagtest, Interviews machen wir nur sehr selten. Da können wir an einer Hand abzählen, wie oft wir das gemacht haben. Wir haben lustigerweise mit einem Interview bei Hooked angefangen, mit nämlich dem Uwe Boll-Interview. Das kam bei einer der vorproduzierten Dinge, die wir hatten. Und auch das hat ja viel Freude bereitet. Aber das hier war jetzt mal, also das war, glaube ich, eines der ersten so richtigen Industrie-Interview-Formate, weil wir hatten das auch mal mit Yoko Taro, aber das war dann entweder dann irgendwie auf einer Messe oder das war im Zuge eines Preview-Events und das war jetzt tatsächlich so ein ganz klassisches, hier sind halt die großen Darsteller unseres Medienproduktes und du kannst hier einfach hinkommen, um sie ins Interview und willst du das machen und eigentlich ist da unser, oder der erste Gedanke, den ich da noch habe, so nee, was soll dabei rauskommen und gucken und anhören will es auch keiner. Dann war aber hier die Möglichkeit, das war halt wirklich einfach um die Ecke. Also es war hier in Berlin und ich war eine halbe Stunde dort. Dann war so ein bisschen auch mein Gedanke, okay, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich noch in Berlin wohne und weiß nicht, wie oft ich diese sehr einfachen Möglichkeiten dazu habe, das zu machen. Da würde ich mich in den Arsch beißen, wenn ich diese Chance nicht nutze. Und deswegen war das mein erster Gedanke. Mein erster Gedanke war gar nicht so, ich habe jetzt diese und diese super spannenden Fragen, sondern einfach so aus Prinzip, ich glaube, ich will das einfach mal machen.
Naja, und weil ja auch das Thema gerade einfach gut passt, so
genau,
mit Voice-Actern und der Recherche, die du schon mal gemacht hast in einem Alan Wake-Video. Damals gab es ja ein großer Teil der Alan Wake 2 Review war ja die Beschäftigung mit der Synchronarbeit.
Ja.
Und was da im Argen liegt und wie das so wahrgenommen wird. Und
ja.
Daraus entstanden ist ja bei dir auch ein großes Interesse über die Entstehung dieser Prozesse.
Ganz genau. Und eine, die dieses Interview dann, glaube ich, sehr besonders gemacht hat, einfach weil da zwei Sachen zusammenkamen. Einmal, dass das Interview deswegen besonders war, weil du hier einen US-amerikanischen und einen deutschen Darsteller hast. Und dann ist es auch noch bei dem deutschen Darsteller so, bei dem Marius, dass er halt sowohl, also in der Vergangenheit vor allen Dingen, ganz traditionelle Synchronarbeit ganz, ganz viel gemacht hat für Anime, für Spiele und für Serien und Filme. Und dass er jetzt hier aber auch diesen ganz traditionellen Big-Budget-AAA-Performance-Capture-Job gemacht hat, weil er ja auch im Original Emmerich Voss halt spricht und spielt. Und da hast du dann plötzlich diese drei Perspektiven in zwei Personen, die du alle abdecken kannst. Und das ist halt was ganz, ganz Cooles und Besonderes. Deswegen habe ich auch von Anfang an gesagt, lass uns das bitte komplett auf Englisch machen, dass ihr aufeinander reagieren könnt, ne? Weil eigentlich die Idee war, dass Marius dann auf Deutsch antworten kann. Ich habe so, nee, das hat sich dann ja auch sehr als gute Entscheidung entblößt, weil ja, genau das dann ja passiert, dass die beiden einfach so gut drauf waren, weil das dann halt das Zweite war, mit dem man, glaube ich, nie vorher rechnen kann, dass die beiden einfach wirklich Bock hatten. Und ich war irgendwie, glaube ich, das zweite Interview an dem Tag. Und dann kam noch dazu, dass nach mir der Slot frei war. Das heißt, dass dieses 20-Minuten-Interview ging stattdessen 42 Minuten, weil nach diesen 22 auch noch Mittagspause war, wo wir auch noch reingegangen sind. Also ich habe mehr als zwei Slots tatsächlich eingenommen.
Das war auch ganz gut so, weil sonst wäre nur eine Frage beantwortet worden.
Exakt, das habe ich mir dann auch rückblickend gedacht, weil wenn du da sitzt, geht es natürlich wahnsinnig schnell vorbei. Also ich war dann erschrocken, dass wir dann so lange tatsächlich aufgenommen haben. Da ist alles so zusammengekommen für so ein Interview, damit es gut laufen kann, dass ich tatsächlich auch sehr happy dann bin mit den Fragen, die ich dort gestellt habe. Und die besten Fragen helfen nichts, wenn die Interviewpartner nicht so Bock haben und bereit sind, auch selbst mitzusprechen und nicht einfach nur Ja-Nein-Antworten zu geben. Deswegen super, super happy. Und da auch vielen Dank an Bethesda und an Bido, die PR-Agentur, die uns ja diese Möglichkeit gegeben haben, das zu machen. Auch das freut mich sehr, weil das ja auch so ein bisschen das Ergebnis ist vom aktiven Versuchen, ne, an Gamescom teilzunehmen und die Kontakte aufrecht zu erhalten, die alle mal ein bisschen eingeschlafen sind zwischendurch, und dass man halt dadurch dann auch diese Möglichkeiten bekommt. Deswegen, da habe ich auch sehr, sehr positive Gefühle zu.
Das ist ja auch Behind-the-Scenes-Arbeit, die ihr da draußen in der Regel nicht so mitbekommt, ne? Diese ganze Kontaktmanagement-Nummer, die da stattfindet. Das machst ja zu großen Teilen du bei uns. Und das hat ja da in dem Fall sehr Früchte getragen. Und bei dem Indie-Interview war ja auch witzig, dass wir da ja auch eigentlich zu zweit hin wollten. Ich für Kamera und Ton, also von mir hätte da nichts mitbekommen, aber der ursprüngliche Plan war, dass ich filme und mich um Ton kümmere. Und dann haben wir festgestellt, oh nee, das machen die alles dort. Und in Sachen Ton war es dann im Nachhinein so, der war nicht so gut. Und da können wir auch an der Stelle nochmal Mats danken, der sich da nochmal mit beschäftigt hat, das so ein bisschen zu reparieren, weil da gab es einfach Tonprobleme in der Art und Weise, wie das dort gehandelt wurde. Und das, ne, kann auch mal passieren, haben wir uns natürlich dann ein bisschen geärgert drüber, aber ich bin froh, dass es jetzt trotzdem noch so ein Happy End genommen hat, weil ich finde, es kann man sich total gut anhören.
Total. Und da muss man auch sagen, da haben wir auch echt Pech gehabt, weil diese anderen Interviews von diesem Berliner Termin, die sind völlig in Ordnung, auch im Ton. Also das war einfach dann auch Pech, weil quasi das Setup ein bisschen verändert wurde. Und ich saß dann ja auch so auf der Couch mit denen. Das war alles nicht so ganz so geplant von denen auch vor Ort. Und war einfach so eine Kommunikationssache dann, glaube ich. Weil ich habe dann auch danach erst so erfahren, dass das alles so verändert wurde dafür. Und wenn ich das gewusst hätte, hätte ich einfach gesagt so, nein, dann machen wir das natürlich lieber so. Und dann bin ich irgendwie nicht im Bild, und das ist dann auch lieber, als dass ihr jetzt alles umstellen müsst. Und durch dieses Umstellen ist das halt passiert. Und nach der Mittagspause haben sie es halt dann nochmal neu aufgebaut, und dann war es halt auch gut. Passiert einfach, wenn man vor Ort irgendwo Sachen macht, auch wenn auch anderen Leuten, mir passieren Fehler, den Leuten passieren Fehler. Und ich kann euch nur raten, habt immer einen super sympathischen Tontechniker in eurem Leben, der euch bei solchen Sachen helfen kann.
Der auch, muss man dazu sagen, auch immer sehr Bock hat, diese Sachen zu fixen, weil Mats hört sowas, glaube ich, und irgendwas in seinen Genen befiehlt ihm zu sagen, nee, ich krieg das hin. So, ich weiß nicht, ob das so ein Stolz ist oder sowas, aber ich finde es richtig gut, weil das ja auch auf tatsächlichen Fähigkeiten beruht. Also Mats kann das ja auch einfach richtig gut.
Ja, wirklich.
Okay, dann hatten wir unsere ganze 10 Jahre Hooked-Nummer mit der Katzenmacho, mit dem wunderbaren Highlights-Cut von Black & Writings, für den wir uns an der Stelle hier nochmal bedanken können, weil wir ja Black & Writings angeheuert haben und sich das als richtige Entscheidung herausgestellt hat, weil das ja auch bei euch so gut ankam. Auch da sind die Kommentare einfach Zucker, die darunter zu lesen. Und wir hatten das Quiz und das Spiel von Dopsy. Das haben wir zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gerade erst hinter uns, sind immer noch voller Glücksgefühle, ob dieser zwei Events, die da hintereinander im Stream stattfanden, weil das unglaublich war. Okay. Das Quiz war richtig toll und den Aufwand, den Dopsy, Leo und Co. in dieses Spiel gesteckt haben, in Dream Dread Detective, das ihr euch angucken könnt auf dem Main-Channel, ist absurd, ist einfach absurd, muss man dazu, kann man nicht anders sagen. Und ich bin da nach wie vor so beeindruckt von, das wird mich, glaube ich, noch eine Weile begleiten. Ich habe gestern, beziehungsweise heute war es ja kurz nach dem Aufwand, habe ich noch mal ein bisschen in den durch den Stream geskippt und noch mal so beeindruckt gewesen von diesen ganzen Zeichnungen und den ganzen Sachen, die da drin sind. Das ist so schön.
Eine wirkliche große Freude. Ich habe das auch, also gestern Nacht nochmal, ich musste mich erstmal ein bisschen akklimatisieren, ein bisschen rehydrieren und saß deswegen einfach ein bisschen auf der Couch und hatte da so durchgeskippt, weil ich getrunken habe und bin dann ins Bett gegangen und da hatte ich auch schon wieder dann sehr, sehr viel Freude dran. Und das ist bei dem Quiz immer ein ganz besonders großer Spaß, einfach, also separat jetzt von dem Goti-Ding, einfach, weil man dann das erste Mal die Gelegenheit hat, auch in den Chat zu gucken. Und das ist ja immer ein wesentlicher Teil auch des Spaßes an dem Quiz. Und dass wir dann auch noch, das nochmal so erleben können, gemeinsam mit den Reaktionen des Chats, das ist auch immer echt cool.
Das habe ich zu Nick danach auch nochmal gesagt, den wir an der Stelle auch nochmal danken müssen, der Regie gemacht hat an dem Abend und auch durchgezogen hat, dass wenn die Regie jemand anders macht, ist das so eine ganz andere, für mich persönlich so eine ganz andere Stream-Erfahrung nochmal, weil ich das nicht im Hinterkopf haben muss, weil ich muss ja nicht gucken, okay, muss ich jetzt gerade auf Vollbild schalten, muss ich irgendwas am Ton verändern oder sowas, sondern das wird alles gemacht, ich kann mich einfach nur auf den Stream konzentrieren. Und im Nachhinein habe ich den Bonus nochmal, mir selber den Stream anzugucken, wegen dem Chat, was du gesagt hast, weil wir ja da nicht so aktiv drauf achten konnten, vor allem während des Quizzes. Und auch wegen den Reaktionen, die dann nochmal zu sehen. Deswegen, das war einfach richtig schön. Und schaut euch das an, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann können wir noch einen kurzen Blick in die Zukunft geben. Einerseits findet ja jetzt gerade die Wahl statt zu den Spielen des Jahres 2024. Falls ihr noch nicht abgestimmt habt, dann stimmt gerne ab. Ihr habt bis zum 12. Januar Zeit, also ist auch noch ein bisschen. Und dann holen wir uns wieder Gäste rein und besprechen das so, wie ihr das gewohnt seid. Außerdem läuft ja dann jetzt gerade verrückte Spielewerbung für Patreon und Steady-SupporterInnen an jedem zweiten Sonntag. Und ab Mitte Februar kommt das dann auch auf YouTube für alle. Diese Veröffentlichung ist so ein bisschen auch der Produktion geschuldet, weil ich jetzt, auch jetzt zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das hört, noch nicht mal annähernd alle Folgen geschnitten habe, sondern auch mir selber quasi die Produktion ein bisschen staffeln muss. Und so passt das, finde ich, trotzdem ganz gut. Da haben wir den Early Access Part mit drin. Und ich glaube, die anderen können auch ein bisschen warten. Und dann haben wir natürlich das Metal Gear Solid 5 Video, Robin, das jetzt endlich offiziell angekündigt ist. Nicht mehr nur ein Gag in irgendwelchen Podcasts oder sowas, sondern jetzt kann man dich noch mal mehr wieder drauf festnageln.
Ja, jetzt fühle ich mich auch okay damit. Also das ist tatsächlich, das ist wirklich eine Sache von Medikamenten, einfach, dass wir das ankündigen können, ohne dass mich das eher rausbringt und ich das dann erst recht nie mal schaffe, weil ich so mich unter Druck fühle. Ich hatte, das ist ganz lustig, ich hatte auch diese Woche irgendwann, ich weiß nicht wann es war, so ein Moment, wo wir hatten irgendwas gemacht, irgendwas aufgenommen oder ich hatte was geschnitten und war damit fertig und hatte dann vorher danach, so jetzt schreibe ich noch ein bisschen an dem Skript weiter. Und ich konnte mich nicht dazu bringen. Das Einzige, was ich denken konnte, stattdessen dieses und jenes Spiel zu spielen, das ich noch für einen Podcast nächste Woche spielen wollte. Und das war so, aber ich will das doch machen. Und da ist mir eingefallen, ich habe die Tablette nicht genommen. Und das ist so krass, das sofort gemerkt zu haben, dass dann, wie mein Brain sofort wieder hingeht zu, ich brauche jetzt aber gerade, ich brauche ein Endorphin. Könnte ich ein Endorphin bitte haben? Durch die Arbeit kriege ich das gerade leider nicht. Und es ist halt wirklich einfach das. Und das habe ich dann genommen und dann konnte ich tatsächlich ein bisschen bisschen später, weil die ja erstmal wirken muss, dann weiterschreiben. Also das ist tatsächlich ein Ergebnis davon, dass es geht, weil diese große, gemeinsam mit dem großen Druck, unter dem ich mich da gestellt habe, dass ich, weiß ich nicht, es ist völlig bekloppt, weil es ist ja einfach eine Besprechung von einem Videospiel und die kann nur die Besprechung von diesem Videospiel sein, ja. Das wird nicht die Erfüllung aller Träume sein, dass ich hier irgendetwas Revolutionäres bringe, sondern
wir haben auch nicht Cirque du Soleil angeheuert, um da ein krasses Videospektakel draus zu machen oder so.
Ganz genau. Und das ist ein Spiel, was extrem viel besprochen wurde auch schon in den 10 Jahren. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, jetzt, wo wir uns dem 10. Jubiläum nähern, das wird im nächsten Jahr ganz viele Videos dazu geben und Besprechungen. Da bin ich mir auch sehr sicher. Da habe ich mir dann geschafft, mich zu lösen, dass ich gesagt habe, ich versuche jetzt nicht, das große Ding irgendwie zu machen, diesen Dreh zu finden, den Kniff zu finden, wo es das einzigartigste, beste, krasseste Video aller Zeiten wird, sondern ich versuche einfach eine Kritik, eine Analyse zu schreiben, die sich richtig für mich anfühlt. Und ja, da bin ich gerade mittendrin. Also das ist jetzt nicht fertig oder so. Dieses Intro, was ihr gesehen habt, als Zuge des Teasers, habe ich extra aufgenommen für diesen Teaser. Also das wird dann auch anders aussehen.
Die Magie, Robin. Jetzt hast du
ja,
sie
das,
kaputt gemacht.
Das
so ein
ich
Zauberer,
aber auch,
der seinen
okay.
Trick verrät.
Ja. Ich meine, das wird sowieso offensichtlich, wenn ich dann das Video rausbringe und ihr seht ein anderes Intro da drin.
Wo ist
aber
der Formel-1-Sweater?
Genau, aber halt einfach das zu sehen, ne, der sitzt wirklich da und der sagt das wirklich, gibt dem nochmal was, was man anfassen kann. Ich mache mir da jetzt keinen Riesendruck, sondern ich weiß gerade, das geht gerade gut weiter und weiter und ich schreibe ja in meine Seiten und es wird auch immer mehr und ich werde dann auch wieder ich habe schon Sachen gelöscht, wo ich dachte, das ist jetzt einfach zu viel an dieser Stelle, das muss jetzt auch nicht sein, was auch wichtig ist bei so einem Ding, damit es nicht 4 Stunden, sondern eher 3 Stunden 55 lang wird, da fühle ich mich gerade gut mit, also da freue ich mich drauf, dann nächstes Jahr noch weiter dran zu arbeiten und richtig einzusteigen. Und es war mal wieder eine schöne Ausrede, ein 4. Mal Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain durchzuspielen.
Genau. 3 Stunden 55 ist jetzt übrigens keine offizielle Ankündigung. Beschwert euch nicht, falls es mehr oder weniger wird. ich finde, das ist total die richtige Herangehensweise, weil ultimativ, was, glaube ich, die Leute daran interessiert und was mich auch einfach interessiert, ist halt deine Perspektive auf dieses Spiel. Das war damals schon so. Jetzt ist es eigentlich nur interessanter geworden, weil das Spiel jetzt fast 10 Jahre alt ist und dieser Rückblick eine super interessante zusätzliche Perspektive ist, weil ja in der Industrie mit Kojima so viel passiert ist, weil Konami sich jetzt auch nochmal so verändert hat und Metal Gear jetzt ja einfach schon ziemlich alt ist. Ne? Wir hatten sehr lange kein Metal Gear mehr in der Form. Jetzt gerade kriegen wir es wieder, aber halt nur mit Releases alter Spiele. Wir hatten trotzdem kein neues Metal Gear. Phantom Pain ist immer noch das letzte richtig neue. Beziehungsweise Survive ist das letzte richtig neue, aber come on. Das ist einfach interessant, weil ja, ich glaube, es geht ja vielen Leuten so, die werden es jetzt auch schon lange nicht mehr gespielt haben. Und da ist es jetzt diese Erinnerung, bei mir ist es ja wirklich eine zwiegespaltene Erinnerung an eine Story-Enttäuschung, weil das war damals einfach so. Ich fand das storytechnisch richtig enttäuschend, was da stattfand. Aber spielerisch steckt ja unglaublich viel drin und da haben wir ja damals schon in dem Podcast sehr ausführlich drüber geredet. Und ich finde es total schön und freue mich da auch selber drauf, da nochmal so eine Perspektive drauf zu sehen in deinem Video, ohne dass jetzt auch mein Anspruch wäre, das muss irgendwie 6 Stunden lang sein oder sowas, das finde ich totaler Quatsch. Sondern ich will einfach deine ehrliche Meinung haben und ich finde auch total richtig, dass du nicht sagst, das muss jetzt das Riesending werden oder das muss jetzt irgendwie was für irgendwelche äußeren Ansprüche erfüllen.
Genau,
ich hoffe, es erfüllt einfach deine Ansprüche daran.
Das ist auch meine Hoffnung dabei. Und es ist ein ganz interessanter Bereich dieses Videos, den du da ansprichst, diese Erwartungshaltung und weil das so. Also ich versuche, dieses Bild zu zeichnen in diesem Skript, das ich auch gerade schreibe, davon, wie insane der Hype damals war und welche Erwartungen man an 5 hatte und wie anders wir es ja rückblickend jetzt auch wahrnehmen, weil wir ja wissen, was es dann wurde. Aber dass es halt völlig andere, was anderes ist, das erste Mal zu spielen. Und da ist so cool und hilfreich zum Beispiel, dass wir das bei Time to 3 damals gemacht haben, den Anfang. Den haben wir das erste Mal alle gemeinsam gesehen und wie wir auf die kleinsten Dinge halt reagieren, die sie alle als, ja, nee, war eigentlich nichts rausgestellt haben oder größtenteils. da dann die Möglichkeit zu haben, darauf Notizen teilweise zurückzugreifen, die von damals kommen und jetzt die aktuelle Sicht zu haben auf das Spiel, ohne diese Erwartungen, dass es dieses Ultimate Story ist, wenn nichts anderes, dann ist es faszinierend und interessant und das ist schon mal eine gute Voraussetzung für so eine Besprechung.
Total, total. Dann kommen wir jetzt mal zu den Fragen aus der Community. Wie gesagt, sind jetzt nicht wahnsinnig viele, aber wir haben ja auch schon sehr viel gequatscht über die letzten Monate. Angefangen mit Wegli von den Feedback-SupporterInnen. Habt ihr jemals wieder was von Dokev gehört? Weißt du noch, was Dokev war?
Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit daran gedacht. Das ist eines, ich glaube, auch südkoreanisch. Ist es nicht doch, das ist von den Machern von Black Desert und Red Desert oder Crimson Desert heißt es.
Crimson Desert, ja.
Genau. Pearl Abyss. Und die kennen, ja, danke schön, genau, Pearl Abyss. Und die kennen wir ja durchaus auch als Studio, das mal die eine Sache ankündigt, dann für 10 Jahre verschwindet und dann eine andere Sache revealed. Genau, das war ja bei Crimson Desert der Fall. Ich weiß nicht, ob es das hier gab, dass ein Spiel als MMO-Sequel angekündigt wird und dann irgendwann gesagt wird, ist jetzt doch ein Singleplayer-Open-World-Rollenspiel. Das ist halt schon der Wahnsinn.
Gute Frage.
Und ne, das ist schon was sehr, sehr Besonderes. Und das sieht ja auch so super cool aus, wenn es denn dann mal rauskommen sollte. Hat ja auch durchaus positive Previews. Und bei Dokev rechne ich ehrlich gesagt mit was Ähnlichem, weil entweder das ist gecancelt oder das ist das Ergebnis. Denn wir haben, ich glaube, das letzte Mal wirklich 2022 oder 2021 davon gehört.
Ja, Anfang 2022 gab es die letzten Updates und seitdem sitzen sie wohl mehr an Crimson Desert.
Genau, da gab es dann ja die Änderungen und sicher und da dann werden dann sicherlich dann Leute aus dem Team wieder dahin gesetzt. Das kann gerade alle Sachen Möglichkeiten haben und ich glaube ehrlich gesagt, dass es gut sein kann, dass es Pearl Abyss selbst einfach nicht weiß, sondern dass sie gerade all hands on deck bei Crimson Desert sind und natürlich Black Desert als laufendes MMO und wenn sie das dann fertig haben, dann re-evaluieren sie wahrscheinlich nochmal. Dann müssen sie sich erstmal damit abfinden, dass sie in einer völlig anderen Situation sich befinden, Industrie und selbst auch finanziell, technisch, als 2020 und 2021, als dieses Spiel angekündigt und relevant war. Und dann kann es, glaube ich, genauso gut auch in der Versenkung verschwinden und gecancelt werden, wie dass wir es als anderen Titel re-revealed sehen. Vielleicht wird das dann zu einem MMO geändert, weil das soll, glaube ich, ein Singleplayer-Ding eigentlich sein. Vielleicht fühlen sie sich super motiviert von Palworld, vielleicht sind sie auch abgeschreckt von Palworld. All diese Möglichkeiten gibt es. Deswegen ein großes Fragezeichen herrscht da. Aber ich würde es ja gerne sehen, einfach für die dafür, wie abgefahren es zu sein scheint. Es wirkt auf mich sehr wie so ein Palworld-Ding halt.
Ja, ja. Es ist ja so ein super buntes Spiel mit so kleinen Charakteren, die irgendwelche Kreaturen sammeln, die dann auch irgendwie stärker werden und so. Aber so richtig greifbar war es dann nicht, weil es sieht halt wie so ein bisschen auch der Pearl Abyss-Stil. Ja. Es sieht aus wie ganz viele Spiele auf einmal. Und es wurde 2021 der erste Gameplay-Trailer gezeigt bei der Gamescom Opening Night Live. Und damals in unseren Reactions war das auch schon zu sehen. Und wir waren ja auch so, what the fuck is this game? Weil da einfach alles drin steckt. Also diese Spiele sind, und das gilt für Crimson Desert ja auch, sind so ein bisschen Feature-Creep the Game. Aber in den Trailern zumindest sieht das auch immer cool aus, so, wo ich mir so denke, ich will das aber auch spielen. Wenn das ein echtes Videospiel ist, das funktioniert, dann will ich das auch spielen. Und bei Crimson Desert bin ich auch sehr interessiert dran, was da am Ende bei rumkommt, weil ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, weil man ja wirklich alles machen kann in dem Spiel.
Ja.
Und das werden wir dann eventuell irgendwann sehen, demnächst. So richtige Releases habt das ja alles noch nicht. Aber bei
den Game Awards heute ist es.
Vielleicht sehen, könnt ihr schon in die Live-Aufzeichnung gehen und da ist es dann plötzlich. Ist sogar gar nicht so unwahrscheinlich, Robin, jetzt, wo du
sagst. Ich glaube übrigens, es wird Dokivi ausgesprochen, weil es basiert auf den mythologischen Wesen der Dokibi. Und es heißt auch einfach Dokibi Original. Aber die Aussprache ist da, glaube ich, halt zwischen so einem V und einem B und deswegen passt das im Koreanischen mehr.
Ich habe in der Beschreibung auch gesehen, dass man Dokibi sammelt. Mhm. Also diese Kreaturen heißen Dokibi.
Du könntest quasi mal, falls ihr da interessiert daran seid, einfach auf Wikipedia gehen und da steht der koreanische Titel auf dem englischen Wikipedia-Eintrag hinter dem englischen und wenn du da draufklickst, dann landet man einfach auf der Wikipedia-Seite von Dokebi, diesen Kreaturen halt, und man sieht, dass es exakt die gleichen Schriftzeichen sind wie der Titel des Spieles.
Also dann ist es ja auf jeden Fall Dokebi.
Ja.
Okay, verstehe. Dann die zweite und auch schon letzte Frage von den SupporterInnen. Robin hat in den vergangenen Monaten ab und an mal erwähnt, dass er mittelfristig aus Berlin wegziehen will. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, inwiefern das Hooked beeinflussen würde? Würden damit tiefergehende Veränderungen der Formate einhergehen? Oder wäre euer Plan, das meiste wie bisher weiterlaufen zu lassen?
Ah, Mist. Nee, haben wir noch nicht. Ah, das sollten wir mal machen, Tom. Ja, nee, haben wir natürlich gemacht.
Ja, genau. Wir haben natürlich schon drüber gesprochen, ja. Weil das ja auch nach wie vor so ist, ne? Also du willst auch immer noch mittelfristig aus Berlin raus. Es ist jetzt noch nicht so, dass ihr schon irgendwie ein Haus habt und nächste Woche seid ihr weg.
Nee.
Aber der Plan ist nach wie vor vorhanden. Und wir haben uns auch schon überlegt, okay, wie genau machen wir das dann mit Hooked, irgendwie regelmäßigen, aber jetzt halt nicht wöchentlichen oder so, Besuchen in Berlin und Sachen abdrehen und sowas, da haben wir natürlich schon drüber geredet.
Es ist halt eine Sache, die sehr noch weit in der Zukunft sein kann oder sehr schnell gehen kann, wie das halt bei so einem Wohnungssache ist. Ne? Es kann sein, dass du dann einfach eine plötzlich siehst und die anschreibst und dann sagen sie, ja, geht. Und ihr könnt in 2 Monaten einziehen. Dann bist du, oh mein Gott, hoch. Aber es kann auch sein, dass es erst also noch ein Jahr dauert oder so. Das ist einfach unmöglich natürlich zu sagen und ist dann ja auch von vielen äußeren Umständen abhängig, auf die wir dann keinen eigenen Einfluss haben. Aber das ist tatsächlich das ganz konkrete Vorhaben. Das wird auch passieren, sehr wahrscheinlich dann nächstes Jahr, weil halt ich nicht mehr in Berlin glücklich bin und weil ich nicht, und das hat nichts mit der Arbeit zu tun, das hat auch nichts mit irgendwie Tom zu tun oder so, das hat einfach mit der Stadt Berlin und der, oder wahrscheinlich auch nicht mit Berlin.
Ich muss
das hat einfach mit
egal wohin, ich muss von Tom weg. Ziehen.
Das ist genau, ich ziehe fucking nach Dubai.
oh ja.
nach Frankfurt.
Wie jeder gute Influencer zieht nach
ja,
Dubai.
Genau. Nein, also es ist einfach das Konzept der größeren Stadt, in einer größeren Stadt zu leben und die Menschenmengen und dass man an einer Straße lebt, wo dann auch Autos fahren und dann doch gepaart damit, dass ich ja auch schon seit längerer Zeit auch verbalisiert habe und das ja auch nicht verstecke, dass ich halt durchaus gerne näher an der Familie dran wäre und dann ja auch merke, so, dann ist man, ne, mein Großvater ist jetzt gestorben, meine beiden Omas sind kratzen an der 90, meine Eltern werden älter und all das so gemeinsam sorgt bei mir sehr dafür, dass halt da der Wunsch ist, da näher dran zu sein und einfach die Möglichkeit zu haben, jederzeit dahin zu gehen, ne? An den Geburtstagen teilzunehmen, an den Familienevents teilzunehmen, wenn einfach spontan, ich sehe dann in der WhatsApp-Gruppe, dass irgendwie die treffen sich mit denen, spontan heute Abend gehen Pizza essen aus der Family und einfach da die Möglichkeit zu haben, ab und zu einfach zu sagen, ja, ich komme mit. Das vermisse ich halt sehr. Und das war jetzt nicht immer so, natürlich, weil sonst wäre ich ja gar nicht hingezogen, aber ich glaube, es ist auch irgendwo, das ist jetzt nichts mega Ungewöhnliches, dass das nach einem Jahrzehnt durchaus mal passiert, dass man dann so seine Wünsche oder seine Needs, seine emotionalen, sich dann ein bisschen ändern. Und das alles kann man halt, lässt sich halt durch einen Umzug nach NRW in die Nähe der Heimat irgendwo, ohne dass das jetzt ein spezieller Ort sein muss, mit einem Schlag so ein bisschen nicht lösen. Dafür ist es zu komplex und auch emotional und dafür muss man ja auch beim Umzug auch in ein anderes Bundesland auch immer Kompromisse eingehen. Man findet ja nie exakt das eine, was alle Wünsche in allen Sachen erfüllt. Da freue ich mich deswegen sehr drauf. Wir haben aber natürlich hier auch ausführlich drüber gesprochen. Also wir sind da auch, ich habe da auch immer versucht, wirklich sehr transparent bei dir zu sein. Und ich habe dir, als so diese Überlegung geschah, schon davon erzählt, ne, dass das etwas ist, was ich, glaube ich, gerne machen würde, bevor wir das geplant haben. Also du weißt es jetzt auch schon eigentlich seit einer Weile, dass du weißt im Grunde schon, seit ich das so als Idee habe und so wage. Und als dann Lucy und ich quasi das besprochen und ausgemacht haben, nach viel Überlegen, so, wir machen das, wir wollen das machen, habe ich dir auch so gesagt, okay, das ist jetzt was sehr sicher passieren wird. Und das ist etwas, wo wir uns jetzt gesagt haben, wir werden halt ab 2025 da konkret uns dran setzen, damit es passiert. Und im Zuge dessen, weil wir da auch sehr offen drüber gesprochen haben, haben wir da natürlich auch drüber gesprochen, was die Vorhaben für Hooked sind, weil wir beide uns eigentlich schnell einig waren eigentlich fast allen Belangen. Also es gab jetzt selten etwas, wo ich das Gefühl hatte, dass wir im Zuge dessen dann gesagt, an ganz grundsätzliche Missverständnisse oder unterschiedliche Meinungen gestoßen sind, sondern wir denken, in einigen Belangen sagen wir halt, das müssen wir dann einfach mal gucken, so. Wie oft komme ich dann zum Beispiel nach Berlin, ne? Wie nimmt man dann vielleicht irgendwie in gestaffelt Sachen auf? Das sind alles Sachen, die wir dann, glaube ich, zu dem Zeitpunkt genauer ausmachen können. Aber der grundsätzliche Gedanke ist, dass eigentlich sich nicht so wahnsinnig viel für Hooked ändern sollte. Unter anderem, weil wir ja, also ich schon seit längerer Zeit jetzt, seit mehreren Jahren und du ja auch seit deinem Umzug mehr, größtenteils im Homeoffice arbeiten.
Ja, es ist ein Zustand oder sagen wir einen Gedanken, an den ich mich jetzt schon sehr gewöhnen konnte. Ich finde es natürlich traurig, dass du wegziehst, aber kann
ich
das
auch.
Ja total,
also das ist auch nicht nur Begeisterung, weil die Zeit, in der ich in der Bennstraße auch gewohnt habe und wir einfach immer im Büro waren und uns da getroffen haben und vor Covid und so, das ist auch eine ganz positive Erinnerung. Deswegen ist jetzt nicht so, dass ich hier sage, so fuck yeah, endlich auch dann auch von dem Büro weg und so. Also das ist jetzt auch nicht reines yay, 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 yay. Das ist auch, da ist viel, es sind viele Gedanken reingeflossen, sag ich mal.
Genau, ja, und deswegen finde ich es auch traurig, aber andererseits wünsche ich ja auch dir oder euch, ne, also Lucy natürlich auch, dass ihr da happy seid, und ich kann total nachvollziehen, dass Berlin einen auch sehr, dass Berlin eine zehrende Stadt ist, weil mir geht es ja auch so, ich bin ja jetzt gerade in der Wohnung, in der ich mich jetzt gerade befinde mit Maxi, auch nicht happy, aber das ist auch aus der Not entstanden, und wir haben da auch, sind da auch am gucken, wo, was man noch machen könnte, wo man noch hin könnte, aber es ist, der Plan bei mir ist jetzt bisher nicht aus Berlin raus fest oder so.
Ja.
Und ich will auch das Büro behalten, das haben wir aber auch schon drüber geredet, weil wir ja auch, also ne, selbst wenn du hier nicht vor Ort bist, bin ich ja noch da und mache noch Sachen mit Leo und Mats und Co. oder so. Und wir haben ja auch den Plan, dann zu sagen, okay, wir machen das so, dass du dann, wie du meintest, ab und zu nach Berlin kommst und wir dann einfach mehrere Sachen gestaffelt aufnehmen und die dann releasen gestaffelt, damit man trotzdem noch so Sachen machen kann, wie irgendwie Goti-Videos zum Beispiel. Oder auch bestimmte Time-to-3-Projekte oder sowas. Oder so Sachen wie verrückte Spielewerbung. Keine Ahnung. Also, ne, dass diese Möglichkeit einfach noch da ist. Dann gibt es aber natürlich Sachen, die kann man auch einfach remote produzieren. Den Podcast, den ihr jetzt gerade hört, aber auch den regulären Hooked FM Podcast. Das ist schon eine Remote-Produktion. Da macht es überhaupt keinen Unterschied, ob du jetzt in Berlin sitzt oder, was weiß ich, in Tokio. Also, das wäre egal. Das können wir auch nach wie vor so machen. Ja. Also an dem wird sich zum Beispiel nichts verändern. Ich glaube, das, was am ehesten unmittelbar davon betroffen ist, sind die Livestreams, weil den wöchentlichen Vor-Ort-Studio-Livestream, den könnte man zum Beispiel logischerweise nicht mehr so machen. Und da müssen wir dann halt gucken, machen wir mehr Solo-Streams, machen wir einfach stattdessen Remote-Streams mit Parsec oder sowas. Das wissen wir aber einfach noch nicht. Also so ganz genau können wir euch das nicht skizzieren, wie das aussieht, weil wir ein bisschen was davon auch auf uns zukommen lassen müssen. Aber die Gedanken, wie ihr, glaube ich, hört, haben wir uns schon gemacht.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, da ist auch die Möglichkeit, dass wir einfach Sachen ausprobieren können, ganz relevant. Ne? Das, wie du ja sagst, mit den Livestreams, dass es da gibt, also ich glaube, bei den Livestreams ist also ein konkretes Beispiel, wo man sagen kann, da gibt es mehrere gute Möglichkeiten. Und bei welcher man dann landet oder ob man bei einem Mix aus allen landet, das sieht man halt dann. Ne? Ob es dann manchmal Remote gibt, ob es manchmal Solo-Streams gibt und manchmal machst du was mit Mats oder Leo oder sonst irgendwas, vielleicht findet man da was. Das kann alles sein. Oder es wird nur eine dieser Sachen oder es wird eine geheime fünfte Sache, die uns jetzt noch nicht einfällt. Da fühle ich mich ehrlich gesagt gut mit, weil ich weiß, das sind alles gute Möglichkeiten. Und ich bin mir da sehr, sehr sicher, dass wir da einen Weg finden, da auch was Cooles draus zu machen, weil unsere Arbeitsweise bei Hooked hat sich so krass verändert über das letzte Jahrzehnt schon, wenn wir überlegt, wie wir angefangen haben, für Hooked zu arbeiten und wie wir jetzt bei Hooked arbeiten, einfach ganz, wenn man es einfach mal auch nur auf die Büroarbeit bezieht, dann, und das läuft ja immer noch super und da haben wir auch immer Wege gefunden, das zu machen, da bin ich mir auch ganz sicher, dass es auch geht.
Ja, wir hatten ja durch Covid schon mal zwangsmäßig eine Zeit, wo wir remote auch Formate produziert haben. Selbst sowas wie Gotis haben wir remote produziert. Oh ja. Also selbst das, selbst wenn wir alle mal versprengt irgendwo sonst wo sind, ginge das theoretisch noch. Das hat ja diese Zeit gezeigt. Und es ist ja auch bei ganz vielen Leuten, die unseren Job machen, total üblich, aus den jeweiligen Homeoffices, die ganz woanders sind, zu produzieren. Ich glaube sogar, wir sind eher die Ausnahme, dass wir so ein Studio haben, in dem wir uns treffen
und von da aus produzieren.
Ich werde mal angeguckt, Tom.
Also das hatte ich auf der Gamescom so oft auch, dieses Gespräch, oder weil ich habe da viele Leute auch das erste Mal seit langen Jahren getroffen und dann vergisst du natürlich als andere Person jetzt auch, ist das jetzt das Hobby, ist das jetzt der Job, das ist ja alles nicht selbstverständlich, dass das unser alleiniger Hauptberuf ist, oder es könnte ja auch sein, dass wir das nebenbei nebenbei machen, einfach weil Leute dann auch nur den Podcast kennen oder sonst irgendwas. Und so ziemlich durchgehend immer, wenn ich dann halt erzähle, wie, dass wir halt ein Studio und auch ein Büro haben und so, ist immer so, wow, was? Weil das halt auf dieser unabhängigen Ebene, auf der wir uns befinden, also es ist nicht einzigartig, aber es ist fast einzigartig. Es gibt wirklich nicht häufig.
Nee. Und bei mir ist aber definitiv auch Wehmut dabei, weil ich vermisse einerseits die alte Bürozeit, wo wir einfach täglich uns gesehen haben und auch mal spontaner bei bestimmten Videos zusammenarbeiten konnten und sowas. Und das ist dann halt einfach eine natürliche Entwicklung der Umstände und das ist okay. Aber trotzdem ist es ja auch okay, das zu vermissen.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich merke genauso. Ja auch bei mir, mit einer der größten Freuden sind sowas wie das Quiz oder das Dopsy-Spiel oder die verrückte Spielewerbungsaufnahme. Ne? Wenn wir zu dritt oder zu viert da sitzen und Sachen zusammen aufnehmen oder sowas, da merke ich einfach, da ziehe ich total viel Freude draus und deswegen pushe ich oft auch irgendwie, versuche ich dann Formate zu organisieren, die das irgendwie vereinbaren.
Ja.
Und
ja.
Das ist auch danach noch möglich, wenn du nicht mehr hier wohnen solltest, nur die Art und Weise, wie dann Aufnahmetermine und sowas gemacht werden, da muss man dann halt ein bisschen mit umgehen.
Genau, ja.
Aber nur damit ihr jetzt schon mal, ne, vielleicht ist das auch für euch so ein bisschen ein Gedanke, an den ihr euch schon mal gewöhnen könnt oder den habt ihr schon mal gehört und wisst jetzt schon mal, in welche Richtung das gehen könnte, dass ihr da euch hoffentlich jetzt nicht irgendwie groß Sorgen macht oder sonst irgendwie.
Genau, das soll, also ich bin da, ich blicke sehr, sehr positiv und optimistisch auf die private Zukunft, aber auch auf die berufliche Zukunft mit Hooked. Da bin ich gerade sehr hyped, auch mit dem Umzug.
Ja. Von David aus den YouTube-Kommentaren kommt eine der nächsten Fragen. Vielleicht ist es nur in meiner Bubble, aber ich sehe mittlerweile bei so gut wie jedem neuen Release, wie die Spielerzahlen unterschiedlicher Spiele miteinander verglichen werden, was für mich wenig Sinn ergibt, vor allem Free-to-Play-Spiele und so weiter. Bestes Beispiel, Indiana Jones, wo mit Sicherheit die Mehrheit der Spieler über Game Pass spielen. Meine Frage, bekommt ihr es selber mit und was haltet ihr von dem Trend, dass Steam-Spielerzahlen, auch um den geht es hier spezifisch, in letzter Zeit immer häufiger als Beispiel genommen werden, um zu belegen, ob ein Spiel nun erfolgreich ist oder nicht? Also da wird von den gleichzeitig aktiven SpielerInnen bei Steam geredet, nehme ich mal stark an, weil die werden oft, das sehen wir auch auf Reset Error zum Beispiel, ein Forum, wo wir beide ab und zu unterwegs sind, wo eigentlich innerhalb von 5 Stunden nach Release so ein Thread auftaucht, so und so peakt bei so und so viel 1000 Concurrent Users auf Steam und dann werden da schon Doom-Szenarios gezeichnet.
Ja, da genau, das ist halt nochmal diese, noch ein bisschen absurder, weil du hast es ja nochmal konkretisiert, dass es nicht nur Spielerzahlen sind, sondern die gleichzeitigen Spielerzahlen.
Genau, ja.
Du weißt,
ja,
kennst die Spielerzahlen, die stehen da nicht. Du weißt nicht, wie viele es gekauft haben und insgesamt gespielt haben. Mhm. Du weißt nur, wie viele es gleichzeitig gespielt haben. Und das auf einer Plattform dann auch noch wohlgemerkt, nämlich Steam, noch nicht mal PC allgemein, weil du ja ebenfalls erwähnt hast oder in der Frage erwähnt wurde, Game Pass. Da gab es auch gerade, ich bin ja auf Blue Sky mittlerweile unterwegs, poste da nicht wahnsinnig viel, aber lese und das ist eine recht positive Social-Media-Erfahrung, das erste Mal seit irgendwie einem knappen Jahrzehnt, dass ich die fühle. Und da ist auch Matt Piscatella aktiv, das ist der einer der Directors von halt Circana heißen die, glaube ich, genau, Circana, das sind früher NPD, das ist einfach die US-amerikanische Organisation, die halt die Sales trackt von der Videospielindustrie. Und er hatte dort, und ich glaube, das ist auch eine direkte Antwort auf diesen Reset-Ever-Thread zu Indiana Jones gewesen, Folgendes geschrieben: Look, in a world where video game performance information is so scarce and closely guarded as it is, I get why people cling on to concurrent user numbers. But the way some people treat this particular data point, oof, I get it, I do, but also oof. Also er sagt quasi einfach, das ist nicht aussagekräftig für die generelle Performance eines Spieles. Und ich finde, das ist wieder eine Sache, die eigentlich für so viele Sachen gilt, nämlich dass ich finde, sich CCUs anzugucken, ist durchaus nützlich, um quasi zu sehen, ist ein Spiel ein Mega-Hit. Ja? Wenn du siehst, CCUs gehen in diese absoluten Rekordzahlen hoch, dann ist es ein nützlicher Stat, weil du weißt, das läuft gut. Aber wenn wir dann auf die unteren Ebenen gehen, ne, und sagen, ah, guck mal, dieses Spiel hatte ein CCU von 20.000 und das hat ein CCU von 12.000, da wird's Quatsch. Weil dann ist es so detailliert, darüber sagt das nichts aus. Da brauchst du dann eben, du musst so gucken, ist es beim Game Pass drin? Ist es PC-exklusiv? Ist es Free-to-Play? Ist es nachts rausgekommen? Ist es ein Worldwide Release? Bla, 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 bla. Das heißt also, es ist ein nützlicher Stat. Es ist kein Stat, wo ich grundsätzlich sagen würde, jeder, der CCU erwähnt, ist sofort ein Vollidiot. So, das kann man gar nicht in irgendeiner Weise betrachten. Das hat seinen Sinn und Wert, wie so oft, aber es wird halt völlig als Absurdum geführt, weil einfach es gerankt wird. Und das ist halt Quatsch.
Nee, ich finde, da hast du direkt eine sehr differenzierte Perspektive zu
Verdammt! Gehabt,
wo ich mir, also da bin ich ganz bei dir. Ich finde auch, das ist ein super interessanter, ein super interessantes Detail, das zu wissen über ein bestimmtes Spiel. Aber es fehlt oft so viel Kontext und es wird oft so schnell zu diesem Stat gegriffen, dass ich mir auch denke, das wirkt wie sehr nach Sensationen suchendes Verhalten, wo du so denkst, okay, ich muss jetzt sofort da drauf springen, weil wenn ich es nicht tue, tut es vor mir jemand anders. Das finde ich dann sehr, sehr bedenklich, wo ich dann auch, und ich schätze mal, David geht es ja hier genauso, mir denke, das ist auch nicht fair den jeweiligen Spielen gegenüber.
Es ist auch eine Schuld, die Asikana Director hier ebenfalls erwähnt, die ich ebenfalls sagen würde, von der Industrie selbst. Also das muss man ja auch sagen. Ne? Es sind ja die Leute, die dann halt geil, ich kann einen gut laufenden Reset-Error-Thread aufmachen und ich glaube schon, dass man das sagen kann, eine Sache wie Reset-Error ist da schon auch fundamental ein Grund für, warum das passiert und dass dann davon ausgehend halt die ganzen, also auch kleinere News-Seiten eigene Artikel darauf basierend bauen. Aber ich glaube, das wäre halt überhaupt nicht das Problem, wenn wir ja bessere Zahlen hätten und nach denen wir uns richten können. Und das sagen wir so oft und ich finde, das kann man auch nicht oft genug sagen, dass es halt eine Besonderheit ist in der Videospielindustrie, dass wir die nicht haben, weil einfach die ESA und die unterschiedlichen Publisher sich dazu entschieden haben, das geben wir nicht raus. Das behalten wir für uns, das nutzen wir als Verhandlungstaktik und so weiter und so fort. Und das ist halt scheiße. Das sorgt dafür, dass wir mit nicht nur unkompletten Informationen arbeiten, sondern mit irreführenden Informationen arbeiten, was die Konversation von Anfang an unmöglich macht. Und das ist sehr frustrierend.
Naja, und also eine irreführende Information ist auch ein gutes Stichwort. Oder wie oft haben wir erlebt, dass du irgendwie siehst, es werden, also in letzter Zeit tatsächlich weniger, habe ich das Gefühl, aber vor ein paar Jahren war es noch so, es werden irgendwie als Quelle VG-Charts angegeben oder sowas, wo du dir denkst, ja gut, die schätzen halt. Also da kann ich genauso gut mir selber eine Zahl ausdenken. Und das ist
vielleicht
genauso
das nicht, weil sie schätzen basierend auf Dingen, aber es sind halt trotzdem.
Natürlich, aber das könnte ich auch. So, also
ja, genau. Du könntest die Arbeit auf jeden Fall machen, genau auf die Schätzung zu kommen, auf die Videoschätzung gekommen ist. Da muss man Arbeit für reinsetzen. Das ist jetzt nicht geraten in der Form.
Sure.
Aber es ist auf jeden Fall kein Insiderwissen.
Es ist auch keine Wahrheit, es ist nichts, was man als Gospel nehmen sollte, wo man dann ganz fest drauf zeigt, vielleicht als Indikator im richtigen Kontext von mir aus, aber das wird ja oft nicht getan, weil im Internet gerade diese Differenzierung ja oft fehlt in den entsprechenden Stellen, wo wir zumindest kritisch drauf gucken. Es ist aber, es wäre theoretisch natürlich sehr viel einfacher, wenn es wie in der Filmindustrie wäre und wir feste Zahlen hätten. Ne, mit denen man arbeiten kann. Ich ganz bei dir. So, dann haben wir noch, ich denke, eine letzte kurze Frage von Pafma von YouTube. Besteht die Chance, irgendwann eine neue Top 100 oder 50 beste Spiele aller Zeiten zu bekommen? Das ist, glaube ich, auch etwas, das immer wieder aufpoppt über die Jahre, muss man sagen. Also jetzt ist es schon eine Weile her, aber trotzdem ist eine Frage, die mir bekannt vorkommt, die, glaube ich, auch entsteht dadurch, dass wir halt Top-Listen machen mit den zwei GOTY-Listen, einmal der Retro und einmal der aktuellen GOTY-Liste, die aber in meiner Wahrnehmung auch diesen Job ganz gut erledigen. Wir haben einerseits den Rückblick und wir haben andererseits den Blick auf die aktuellen Sachen. Also ich fände, so rein grundsätzlich, das habe ich in der Vergangenheit auch schon mal gesagt, fände ich es spannend, eine Top 100 oder von mir aus auch Top 50 der besten Spiele aller Zeiten noch mal zu machen, durchaus, irgendwo. Aber ich fände dann einerseits fast eine redaktionelle Liste interessanter als eine populärkulturelle Liste, wo man die Leute voten lässt. Und andererseits denke ich mir aber auch, also so aus einer rein egoistischen, persönlichen Sicht, die Arbeit will ich halt nicht machen. Das müsste jemand anderes schneiden.
Ja, das ist ein Problem. Weil ich denke mir, jedes Mal, wenn du diese Videos schneidest, da habe ich ja keinen Bock drauf. Ah, das würde ich halt, also ich würde diese Videoreihe, glaube ich, nicht so oft machen wollen, wenn ich das schneiden müsste. Junge, Junge, denke ich mir immer. Ich habe aber natürlich auch schon ähnlichen Gedanken gehabt, denke auch drüber nach. Bei mir, ich habe tatsächlich da aus meiner Perspektive drauf geblickt, weil ich mir so gedacht habe, ich habe jetzt GOTY-Listen seit 2015 für jedes Jahr gemacht. Das heißt, ich müsste dann ab nächstem Jahr, also ab 25, müsste ich eigentlich 10 GOTY-Listen haben. Und es wäre eigentlich spaßig, aus diesen 10 GOTY-Listen quasi mit den Spielen, die man dort in die Top 10 gepackt hat, zu sagen, ich mache da jetzt eine Top 20 draus oder sowas. Aber das wäre natürlich auch nur für mich und das ist dann nicht so sinnvoll.
Genau, 2015 haben wir angefangen mit GOTY-Listen. Also du müsstest seit 2000, ja genau, dann müsstest du, wenn du die Liste für 2025 gemacht hast, also erst in einem Jahr müsstest du dann bei 10 angekommen
genau
sein, glaube ich.
Genau, das wäre nächstes Jahr erst. Aber grundsätzlich finde ich es auch sehr, sehr spannend. Das würde man aber statt etwas machen müssen. Also dann würde man dann einmal die GOTY-Sommerliste zum Beispiel dadurch ersetzen müssen. Ich glaube, es wäre auch denkbar, aber auch dann ist es halt viel, viel, viel Arbeit, weil es halt 10 Jahre sind und nicht ein Jahr ist.
Naja, und weil es ja auch viel mehr Spiele sind. Ich meine, wenn man jetzt eine Top 50 macht, das sind nur 10 Spiele mehr als in den Top 40 der Retro-Listen, die wir machen. Das wäre vielleicht noch am ehesten ein machbarer Aufwand. Eine Top 100 wäre deutlich mehr Aufwand. Das würde einfach wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nehmen. In der Produktion als auch im Schnitt, weil in der Produktion sind es ja dann auch mehrere Aufnahmetermine, die du mit den jeweiligen Paaren machen musst, weil das kannst du nicht alles an einem Stück aufnehmen. Schon bei der Top 40 ist es echt anstrengend, das alles auf einmal aufzunehmen, wo wir dann auch sagen, ey, braucht ihr eine Pause oder sowas? Weil ihr müsst euch ja vorstellen, da sitzt man ja einfach 1,5 Stunden und redet über Spiele, das ist ja auch anstrengend.
Es ist sehr warm, es ist, man sitzt da nicht gemütlich und so. Also
nee,
genau,
es ist, man steht danach auf und knackt erstmal den Rücken durch. Deswegen, da ist es ja wichtig dann auch zu sagen, dass man die Möglichkeit zur Pause hat und so.
Und aus irgendeinem Grund haben wir hart sexistische Mikrofone, die Frauen nicht passen. Das ist wirklich also eine durchgehende Erfahrung. Und das liegt nicht an den langen Haaren, weil ich habe die auch, aber eine durchgehende Erfahrung ist es, dass wenn wir Frauen da haben, dass sie echt Probleme mit den Mikros haben. Durchgehend. Das finde ich ganz faszinierend. Das
ist ja auch unabhängig von GOTY, hatten wir schon die Erfahrung, einfach wenn es um diese Nackenbügelmikrofone geht. Das ist manchmal seltsam. Aber grundsätzlich ist es natürlich cool. Also wenn es so ein richtiges Hype-Ding wäre mit so einem eigenen Intro wieder und du hast wirklich diese ultimative Liste der besten Spiele aller Zeiten, das klingt natürlich auch gut. Und es wäre auch interessant zu sehen.
Das wäre auch glaube ich.
Genau, ja, das denke ich auch. Es wäre auch total interessant zu sehen, wie unterschiedlich das dann wäre von der Giga-Liste, weil die Giga-Liste damals war was ganz Altes. Das war etwas, das schon in diesem alten Giga-Forum existierte, bevor wir dort waren. Und aus der wir dann dieses Format gemacht haben, zumindest wenn ich mich richtig erinnere. Korrigiert mich gern, falls ich da irgendwie gerade was durcheinander bringe. Und das war dann ein richtig cooles Projekt, aus dem dann ja später noch ein eigenes Format wurde mit Top Montag, aus dem dann wiederum heute unser GOTY-Format wurde. Ich verstehe total die Faszination dahinter und weshalb die Leute sich das wünschen. Und ich wünsche es mir irgendwo auch, aber dadurch, dass es so ein Mammutprojekt ist, dass dann einfach, wenn ich es machen würde, würde es 100% meiner Zeit für mehrere Monate in Anspruch nehmen.
Nee, das würden wir zusammen schon irgendwie machen.
Genau, das müsste man sich aufteilen.
Und das ist natürlich auch eine Sache, ich glaube, ich habe so ein Video noch nie geschnitten. Ich glaube, ich habe noch nie ein GOTY-Video gemacht. Also das wäre erstmal dann auch erstmal so ein bisschen beschleunigen, sage ich mal, um auf eine vernünftige Arbeitsweise zu kommen.
Aber es wäre etwas, das du machen könntest. Also es liegt rein vom Schnittaufwand jetzt nicht über deinen Fähigkeiten oder sowas. Es ist dann einfach nur neu, logischerweise.
Genau.
Gerade bei den Sommergotis hatte ich den Gedanken ja auch schon, wo ich so dachte, eigentlich wäre da irgendwie Unterstützung dann ganz cool. Und vielleicht, wenn du jetzt deine Medikamente hast, geht das auch eher.
Also
wenn wir uns jetzt keinen großen Zeitdruck machen vor allem.
Mein Gedanke dabei ist auch ein bisschen halt, also vielleicht, da wäre halt super, das wäre ein absoluter Motivator und bei dem ganzen Arbeitsaufwand einfach auch, sag ich mal, finanziell würde es Sinn ergeben, wenn man dafür irgendwie einen Sponsor findet, weißt du, der dieses Video konkret halt unterstützt, wo man das dann, wo man halt eine Werbung schaltet in so einem GOTY-Video und man dafür dann tatsächlich auch einen unmittelbaren finanziellen Vorteil daraus sich ergibt. Das würde natürlich für so ein extrem aufwendiges Video, wäre auch total toll.
Also gerade wenn man sowas Größeres machen würde, wie eine Top 100 oder Top 50 oder sowas, da würde das auch total Sinn ergeben.
Das habe ich auch so auf jeden Fall als Gedanken, dass wenn man sowas macht, ich mich da reichlich früh genug versuchen wollen würde, um darum zu kümmern. Oder ja, sage ich mal, vielleicht das sogar, ne, also ich glaube, wenn man so, wenn man das umgekehrt sogar zuerst diese Möglichkeit hat, dann eröffnet sich plötzlich auch diese Möglichkeit zu diesem Goti-Video viel mehr. Einfach weil, naja, wir machen ja halt auch, das ist ja nun mal auch eine Arbeit. Und wenn man halt eine finanzielle, unmittelbaren Vorteil dadurch bekommt, ist das ein ganz guter Motivator.
Ja, es ist ja so, dass wir durch die Finanzierung von Patreon und den Sponsorings wie Holy oder den Werbeeinnahmen oder so sowieso schon ein Budget haben für das, was wir machen. Und wenn wir jetzt noch separate Sponsoren hätten für irgendwie so ein bestimmtes Projekt, was wir in der Form eigentlich noch nie hatten in der Vergangenheit, aber was grundsätzlich cool wäre, wenn man es irgendwie mal hinkriegen würde. Und ne, da gibt es Möglichkeiten, müssen wir einfach mal gucken, wie das geht. Dann hätte man da vielleicht einfach ein größeres Budget für. Und könnte halt zum Beispiel auch mal sich Unterstützung holen von außen für solche Projekte in Sachen Schnitt oder sonst irgendwie. Oder halt auch dann, wenn man an ein Intro denkt oder sowas für solche Sachen. Und das wäre halt cool, aber ist halt, also der Stand jetzt ist, weder ist so etwas geplant für die Top 100 der besten Spieler aller Zeiten oder so. Es ist momentan einfach ein, wo wir, ein Projekt, wo wir zustimmen werden, würden, ja, das wäre cool.
Ja.
Aber mehr ist es jetzt gerade nicht.
Aber es gibt diverse Überlegungen, Arbeits-, Aufwandsnatur und finanzieller Natur, die da drum herum gehen, die sich gegenseitig beeinflussen würden. Der Arbeitsaufwand würde geringer werden durch höhere finanzielle Möglichkeiten dadurch. Und das sind alles Möglichkeiten, die es gibt und die bestehen und die wir cool fänden und wo wir auch durchaus arbeiten, dass es passieren kann, aber nicht garantiert. Und deswegen ist es ein Mal gucken, ne?
Genau. Und bei Giga war es ja auch damals noch eine andere Dynamik, die dahinter steckte, weil ich weiß, dass wir die Top 100 damals wirklich on the fly produziert haben. Also wir haben uns irgendwie 20 Plätze genommen, haben die aufgenommen. Ich habe das dann geschnitten und das ist wöchentlich erschienen. Das heißt, ich habe jede Woche so ein Video geschnitten davon. Und wenn dann die Folgen, die vorproduziert waren, dann durch waren, dann haben wir wieder neue Aufnahmen gemacht und sowas. Zumindest ist das für einige Listen so gewesen damals, dass das eine Konstante, das war ja eine Konstante, ne? Es war ja kein vorproduziertes Staffelformat oder so, sondern es war einfach immer da. Und das war ja erst die Top 100 der besten Spiele, dann die Top 100 der besten Filme, dann die Top 100 der besten Serien, dann die Top 100 der besten Spielemomente und dann ist ja Top Montag draus geworden. Weil irgendwann konntest du es nicht mehr machen mit irgendwelchen Superlativen. Yep. Die Top 100 der besten Spielemomente, muss man zugeben, war schon irgendwie dumm als Idee. Als Format immer noch spaßig, aber als Idee so ein bisschen, ja, okay, ist schon ein bisschen behelfsmäßig. Aber jetzt, dadurch, dass so viel Zeit ins Land gezogen ist, wäre Top 100 der besten Spiele natürlich wieder total möglich, weil es so viel mehr Spiele gab in den letzten, im letzten Jahrzehnt.
Ich glaube,
diese Liste war ja von 2011. So,
ich glaube, es ist möglich, dass es in den letzten 10 Jahren die Spieleanzahl mehr als verdoppelt hat im Vergleich zu allen Spielen, die es vorher gab. Durch
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das so ist.
Ja.
Allein absurd. Durch sowas wie Steam, aber auch die Veröffentlichung auf Switch oder PlayStation oder Xbox ist ja leichter geworden.
Ist mir gerade zum ersten Mal gekommen, der Gedanke. Mein Gott, stimmt.
Ja, es wäre interessant, ab wann man diese Aussage treffen kann. So in diesen 10 Jahren sind so viel mehr, so diese Verhältnisse. Vielleicht gibt es das irgendwo als bereits Dataset, das man sich angucken kann. Aber du hast recht, es ist ein sehr spannender, vielleicht auch einschüchternder Gedanke, den man da haben kann. Nur ich frage mich halt, wenn man zum Beispiel jetzt sowas machen würde, wie eine Top 100 der besten Spieler aller Zeiten, ist einfach wieder Ocarina of Time auf Platz 1? Oder wird es dann was anderes? Wie viel Kraft haben diese Retro-Spiele dann noch, frage ich mich.
Ja, das ist ich glaube, da ist ultra, da kann das Durchschnittsalter innerhalb von 5 Jahren entscheidend sein, weißt du?
Ja.
Wenn die Leute eher in meinem Alter oder eher in Matzes Alter sind, oder in deinem Alter, auch bei uns liegen ja nicht mal 5 Jahre zwischen, aber selbst diese Unterschiede können durchaus sehr, sehr, sehr krass relevant sein dafür. Ich glaube, das ist da ganz wichtig, ja.
Absolut. Und da frage ich mich dann halt, okay, wird es dann eher sowas wie Elden Ring auf der 1? Weil wenn
deswegen ist die Frage fast schon, ob die letzten 10 Jahre interessanter ist als aller Zeiten. Weil man quasi nur die letzten 10 Jahre will.
Oder die letzten, wenn man 2025 machen würde, könnte man natürlich sagen, die letzten 25 Jahre, einfach ab 2000.
Ja.
Oder sowas.
Oder man macht alles.
Aber dann denke ich mir auch so wieder, weil wenn man einen Community-Vote macht, ist es ja immer auch ein Popularitätskontest.
Natürlich,
ne?
Literally
also
das,
es ist ja nicht die eigene objektive Spielqualität, die ja sowieso nicht so richtig existiert, weil es immer subjektive ja. Meinungen sind, aber deswegen fände ich auch eine redaktionelle Liste total interessant. Was würde rauskommen, wenn einfach nur wir zwei oder vielleicht noch 3-4 andere Leute sich hinsetzen würden und zusammen sagen, wir versuchen jetzt einen Konsens zu finden für unsere gemeinsamen besten Spiele aller Zeiten. Was würde das für eine Liste werden?
Ja.
Na gut, okay. Interessante Gedanken, die wir uns da machen können. Vielen lieben Dank an die Fragen aus der Community. Vielen lieben Dank für euren Support, den es hier immer gibt. Denkt dran, falls ihr neue Fragen habt, stellt sie einfach unter diesem Podcast hier. Dann werden wir sie für die nächste Folge eventuell berücksichtigen. Und wenn ihr wiederum garantiert rankommen wollt, ab 10 Euro könnt ihr uns unterstützen auf Steady und Patreon und könnt dort jederzeit Fragen einschicken. Die kommen dann bei mir in ein Dokument und werden gespeichert. Und wie ihr seht, es waren jetzt nicht so wahnsinnig viele Fragen, also die Wahrscheinlichkeit ist auch hoch, dass ihr dann mit rankommt. Bei Feedback ja sowieso, aber auch bei YouTube. Okay, das soll es dann, denke ich, gewesen sein. Wir wünschen euch einen ganz tollen Start ins Jahr 2025 an dieser Stelle schon mal. Und hoffen, dass ihr hier dran Freude hattet. Danke, Robin, fürs Mitquatschen. Und wir sagen. Ja,
danke fürs Raussuchen der Fragen. Und danke.
Sehr gerne.
Nee, also, du hast dich schon bei Leuten bedankt, die gefragt haben. Dann bedanke ich mich bei dir.
Ich kann mich doppelt bedanken.
Ja, der die rausgesucht hat. So.
Okay, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
Tschüssi.
Tschüss.